Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und der Review zu WWE Money in the Bank 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Grunemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, wir haben mal wieder ein vollgepacktes Wrestling-Wochenende hinter uns. Worlds Collide stand an und natürlich auch Money in the Bank. Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Money in the Bank? Ich weiß, Kai liebt das ja, zumindest insgesamt. Wie ist dein Verhältnis zu dem Gimmick und zu dieser ganzen Stipulation, die wir da haben?
Ja, also das ist ja das, ich weiß gar nicht, dass wie viel der Money in the Bank. So in den ersten Jahren war das natürlich dadurch, dass es was ganz Neues war und dass du noch nie genau wusstest, wie ist das jetzt, es kann jederzeit hier der Koffer eingecashed werden. Da war das natürlich cool. Über die Jahre ist es ein bisschen ambivalent. Also jetzt auch, werden wir dann natürlich gleich darüber sprechen, bei den aktuellen Gewinnern gibt es zumindest so ein bisschen den Faktor, was hatten wir denn? Wir hatten ja in den letzten Jahren noch so Leute wie einen Otis, der da den Koffer gewonnen hat. Da ist es halt immer ein bisschen schwierig. Also ich denke mal immer, wenn der Koffer bei so einem Mid-Kader landet, dann hast du halt entweder einen Cash-In, der schief geht, oder irgendjemand nimmt ihm halt im Laufe der Zeit diesen Koffer ab, weil auch das wissen wir mittlerweile, dass das möglich ist. Aber grundsätzlich, also es ist ja einer der mittlerweile großen fünf Pay-Per-Views des Jahres oder PLEs des Jahres bei der WWE. Und ja, es ist natürlich, also ich bin schon mit einer gewissen Spannung diesmal reingegangen, sagen wir mal so.
Ja, man hat aber auch gemerkt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass natürlich nach den Geschehnissen unter der Woche die Stimmung gegenüber WWE nicht ganz so gut gewesen ist. Wir erinnern uns an die Vertragsauflösung bzw. die nicht erfolgte Vertragsverlängerung bei R-Truth. Das hat bei sehr vielen Leuten so ein bisschen für einen Dämpfer in der WWE-Euphorie gesorgt. Was dann daraus resultiert ist, haben wir dann im Main Event gesehen, also ganz spannende Geschichte. Money in the Bank natürlich seit 2005 dabei, ne? WrestleMania 21, damals Edge, der erste Money in the Bank Sieger, erfunden von Chris Jericho, zumindest storyline-technisch, wenn wir uns dran erinnern. Und ich glaube auch Eric Bischoff war noch irgendwie damit mit beteiligt, quasi in diesem kreativen Prozess. Aber wir gehen einfach mal zurück zur Nacht von Samstag auf Sonntag. Es geht in den Intuit Dome nach Inglewood, nach Kalifornien. Und ja, da gab es dann eben WWE Money in the Bank 2025. Und die Show wurde natürlich auch gleich, wie es ja fast schon so traditionell üblich ist, mit einem Money in the Bank Leiter-Match hier eröffnet. Die Frauen gaben sich da, ja, ihr stell dich ein, und das waren natürlich Naomi, Alexa, Bliss, Julia, Rhea Ripley, Roxanne Perez und Stephanie Vaquer. Also eine bunte Mischung. Wir waren auch im Vorfeld nicht ganz uns einig, wer da gewinnen könnte. Auch da haben wir diskutiert. Naomi war so ein bisschen die Favoritin. Ich habe gesagt, mit Roxanne Perez kann man auch viele Storyline-Entwicklungen innerhalb des Judgment Day machen. Und Rhea Ripley, da waren Kai und ich uns relativ einig. Die braucht eigentlich den Koffer nicht. Aber da muss man ja mal sagen, Markus, Rhea Ripley noch immer mega over und auch eine der Säulen innerhalb der Story dieses Matches. Oder wie hast du es gesehen?
Ja, absolut. Also es war ja auch lustig. Man hat ja hier irgendwie versucht, das zu Beginn noch ein bisschen darzustellen. Quasi die Veteraninnen gegen die drei Newcomer. Wobei, ja, eine Julia, glaube ich, und auch eine Stephanie Vaquer zumindest älter sind als auch eine Rhea Ripley. Aber innerhalb der WWE zumindest stimmt es. Also sozusagen die drei, die hier länger schon dabei sind, nämlich Naomi, Rhea Ripley und Alexa Bliss, hat man hier ein bisschen zu Beginn gegen Stephanie Vaquer, Roxanne und Julia gestellt. Das war noch irgendwie so die Pärchenbildung. Ich muss sagen, ich hatte da keine klare Favoritin. Also ich hätte am ehesten noch wahrscheinlich auf Stephanie oder auf Julia getippt. Stück weit vielleicht auch noch auf Roxanne. Also ich hätte eher auf eine der drei Neuen mich fokussiert. Rhea Ripley, ja, bin ich auch der Meinung, also die braucht eigentlich den Titel nicht. Die kannst du eigentlich jederzeit relativ leicht ins Titelgeschehen hineinwerfen, wenn du das willst. Aber ja, hat sich ja dann im Laufe des Matches oder auch am Ende wussten wir natürlich auch besser, wer es denn dann auch geworden ist.
Ja, und schlussendlich waren es ja so zwei große Geschichten, die wir hier gehabt haben. Eine habe ich gerade schon so ein bisschen angerissen, eine Rhea Ripley als die große Favoritin, auch als die, ich sag mal, stärkste, größte Frau, die wir hier im Portfolio haben, die ja dann auch an einer Stelle wirklich mal den Ring geklärt hat und eigentlich diese, ich sag's mal, ehemals Partnerinnen, Freundinnen, die sich dann so getrennt haben, also Roxanne Perez und eben Julia, die dann irgendwann wieder zusammenfinden mussten, um hier wirklich also dann
Stephanie Vaquer und Julia meinst du, oder?
Ich meine Roxanne Perez und Julia, meine ich.
Ach so, weil die jetzt, genau, weil Stephanie und Julia waren ja zu Beginn bei NXT auch mal ein Tag-Team.
Genau, genau. Aber die Paarung war ja hier Roxanne Perez und Julia. Das war ja wirklich dann auch eine Geschichte, die hier stärker betont worden ist. Und die beiden haben ja dann auch, nachdem ja wirklich auch eine Rhea am Anfang wirklich dominiert hat, wo sie dann ja zum Beispiel, also eine Rhea Ripley, die dann auch wirklich eine Naomi in die Leiter geslammt hat, dann verschiedene andere große Aktionen gezeigt hat. Die Leiter kam hier sehr gut zum Einsatz, aber schlussendlich war es ja so, dass Julia und Roxanne dann ja gemeinsame Sache gegen Rhea gemacht haben und die ja dann auch unter jeder Menge Leitern begraben haben. Der erste Versuch, wo man sie so eingeklemmt hatte und versucht hat, diese andere Leiter oben drauf zu werfen, das hat ja nicht ganz so funktioniert, von wie weil die eine Leiter ja so hoch gewesen ist. Dann haben sie ja quasi auf das Top Rope geworfen, da ist der Spot so ein bisschen kaputt gegangen. Aber man hat hier so ein bisschen so ein Big Show-Spot eigentlich eingebaut. Wir haben es in der Vergangenheit der Money in the Bank Matches häufiger gesehen, dass dann zum Beispiel Big Show unter irgendwas begraben worden ist, unter den Leitern und dann irgendwann wieder hervorgekommen ist. Das hatten wir jetzt hier mit Rhea Ripley.
Genau, ja, also die hat man hier sozusagen wirklich als das Powerhouse, das man halt mal zunächst irgendwie ausschalten muss, dargestellt. Die hat ja auch gleich mal zu Beginn Alexa Bliss so ein bisschen als Waffe verwendet, hat er mit der ein bisschen durch die Gegend geworfen, Roxanne Perez dann auch mit einem, zuvor glaube ich noch mit einem Springboard Moonsault auf Ripley, der auf einer Leiter lag. Also ja, Rhea Ripley hat man hier eindeutig mal als erste große Gefahr ausgemacht und da haben sie natürlich versucht, die mal ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen.
Genau, diese Lücke hat dann ja auch versucht, eine Naomi hier zu schließen quasi und ist dann, sobald Rhea aus dem Match gewesen ist, erstmal nach dem Belt gegangen. Wie gefiel dir hier, weil die mir ist mir wirklich aufgefallen, wie man sie hier präsentiert hat, wie gefällt dir hier gerade eine Stephanie Vaquer, die immer wieder nicht nur probiert hat, andere zu blockieren quasi auf dem Weg zum Koffer, sondern eben auch wirklich sehr, ich finde, die hat man schon sehr gut in Szene gesetzt, gerade auch als Gegengewicht zu Roxanne und Julia.
Ja, die hat man überhaupt, also man hat sie auch betont, die hatte ja, das war schon ihr zweites Match an dem Tag, die war am Nachmittag vorher noch bei Worlds Collide, auch in dem Tag Team Match im Einsatz und ja auch bei SmackDown ein Match gehabt, das hat man auch mehrfach im Kommentar betont, ihr drittes Match jetzt hier innerhalb von 24 Stunden, ich glaube, sie haben es sogar irgendwie zusammengezählt, ich glaube bei der Postshow dann, also irgendwie ja hier fast eine Stunde Matchzeit über diese drei Matches, also ich glaube, eine Stephanie Vaquer, das ist schon jemand, von der hält man viel und die hat man auch entsprechend hier jetzt so dargestellt.
Genau, das war ja hier dann auch, die hat ja dann quasi nach diesem Ausscheiden, Anführungsstrichen, von Rhea Ripley, hat ja dann auch erstmal ihre Dragonscrew Leg Whips quasi hier verteilt gegen Naomi, die auch da zum Beispiel ganz laut aufgeschrien hat in dem Augenblick. Gab dann noch einen Suplex gegen Perez, da hat sie versucht hochzuklettern, Julia dazwischen und dann der Kampf der beiden hier auf der Leiter und schlussendlich ja dann auch dieser German Suplex von der Leiter runter im weiteren Verlauf, wo dann Naomi schlussendlich diesen German ja auch kassiert hat, weil sie ja Julia quasi in diese Sprossen eingeklemmt hat und Julia sich hochgehoben hat und dann runter. Ich fand das schon sehr cool, wie man hier auch die Leitern eingesetzt hat. Wie hat dir das gefallen? Weil wir haben immer mal gemotzt, weil gerade bei den Frauenleiter-Matches so, die haben so ein bisschen, ne, die Leitern sind groß und schwer und die Frauen sind meistens ein bisschen kleiner und ein bisschen nicht ganz so kräftig und muskulös, wie das bei den Männern so der Fall ist. Wie hast du hier die Miteinbeziehung der Leitern gesehen bei den Frauen?
Ja, man hat es relativ smart gemacht auch. Also es waren jetzt keine Dinge dabei, wo ich mir, es gibt oft so Leitermatches, wo ich mir mindestens zweimal an den Kopf greife und sage, war das jetzt wirklich notwendig? Man hat das hier dann sehr schön gemacht. Man hat dann in der Mitte des Rings eigentlich eine Leiter aufgebaut und hat dann hier sozusagen jeweils auf beiden Seiten bei den zwischen Sprossen und Ringecke sich sozusagen noch zwei so Leiterbrücken gebaut. Also eigentlich den Ring einmal ja quer in zwei Hälften geteilt damit. Und das hat man zum Beispiel sehr schön genutzt. Da gab es ja dann wirklich diesen Spot, wo Roxanne Perez und Alexa Bliss gleichzeitig so Code Reds jeweils auf einer von diesen beiden Leiterbrücken gezeigt haben. Sie, ja, war natürlich ein bisschen so leicht abgestimmt, ein bisschen mit gucken, so ist die jetzt schon so weit, können wir jetzt schon loslegen. Aber war dann doch fast synchron, hat schon gut ausgesehen. Also ich finde, man hat die Leitern hier schon sehr, sehr smart auch eingesetzt in dem Match.
Was ich sehr mochte, auch da wieder Perez und Julia am Ruder, war diese Aktion gegen Alexa Bliss. Also es war noch vor diesen Leiterbrücken, wo die Leiter quasi quer aufgestellt haben, aber hochkant und zusammengeklappt und die beiden dann quasi Alexa Bliss zu einem Suplex hochgenommen haben und sie dann, also Suplex und einer auf der anderen Seite hält sie dann hoch und die beiden haben sie dann quasi Rippen voran auf diese Leiter geworfen. Habe ich so in der Form, das war mal was Neues, das habe ich in der Form noch nicht gesehen. Ist eigentlich total logisch, dass man sowas mal probieren kann. Und Alexa hat es natürlich auch verkauft wie Gold. Und ja, das fand ich schon sehr, sehr gut. Ja, und du hast es gerade angesprochen, wir haben natürlich hinterher noch diese Geschichte gehabt. Vor allem haben wir dann aber auch noch das, wie soll man sagen, das Revival von Rhea Ripley gesehen, die dann irgendwann rausgekommen ist und sich erstmal, ja, Roxanne Perez hier zur Brust genommen hat, dann auch eine Julia abgefertigt hat mit Clotheslines, mit Kicks, mit Spinning Slam und so weiter und so fort. Und dann auch nochmal mit dem Face Slam quasi. Ja, gab es auch von Rhea nochmal eine, wir hatten auch den Razor's Edge nochmal gesehen, wo Rhea dann Roxanne Perez, die ist ja wirklich ein zartes Persönchen, muss man sagen. Rhea hebt die halt einfach hoch wie nichts und wirft sie dann in Naomi. Und man hat gemerkt, die Leute haben eigentlich hier eine Rhea Ripley sehen wollen, die wollten sie anfeuern und die wollten eigentlich auch, dass sie den Sieg davon trägt. Und dann haben wir eben diese Phase gehabt mit den Leiterbrücken. Wir haben auch den Devil's Kiss gesehen von Stephanie Vaquer gegen Rhea Ripley, wo Rhea Ripley ja vorher schon mal so eine Art Electric Chair auf die Leiter, glaube ich, gegen, ich glaube, war es gegen Roxanne? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, gezeigt hat. Und wo sie diesen Ansatz quasi schon nochmal gezeigt hat gegen Stephanie, aber Stephanie hat sich nicht abwerfen lassen, sondern ist quasi auf die Leiter geklettert und hat dann Rhea mit sich gezogen und dann eben den Devil's Kiss. Wie stehst du zu dem Devil's Kiss, also dieser Aktion, wo dann quasi die Knie, der Kopf der Gegnerin zwischen den Beinen von Stephanie Vaquer stecken und dann wird der Kopf einmal in die Matte gerammt? Ich weiß, das ist auch bei irgendjemand hieß das mal anders und das war ein F-Wort, was da aufgetaucht ist.
Ja, ich finde es eine coole Aktion, weil wir die halt nicht so oft noch, zumindest nicht bei WWE, gesehen haben. Und ja, sogar bei NXT natürlich noch, als sie war, Booker T hat das natürlich auch entsprechend begleitet. Gibt es ja auch schon Leute, die den Booker T im Main-Roster sehen wollen als Kommentator.
Nein.
Weil der für so viele NXT-Leute, also auch bei einem Trick Williams, bei einer Roxanne, ja, so viele Moves begleitet. Ich muss das auch nicht haben, aber ich glaube, für das, um Moves overzubringen auf diese Art, wie er das tut, dafür wäre schon cool. Also ich mag den und es hat natürlich auf der Leiter nochmal ein Stück weit schlimmer ausgesehen und war, glaube ich, auch das, was sozusagen hier dann Rhea Ripley auch aus dem Match genommen hat. Also ich glaube, die war dann auch nach dem Spot nicht mehr wirklich zu sehen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
Nee, am Ende ging es nochmal. Sie ist am Ende nochmal hochgeklettert und Naomi, also zusammen mit Alexa Bliss und Naomi hat dann die Leiter umgeschmissen und dann sind beide quasi nochmal runtergegangen.
Aber waren das nicht Alexa Bliss und Roxanne Perez am Schluss,
die da? Nee, das waren Alexa Bliss und Rhea Ripley.
Okay.
Dann habe ich es falsch komplett vertan.
Also einer von uns beiden hat sich dann falsch montiert. Zweifel ich.
Okay. Und das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen mein Kritikpunkt hier an der ganzen Geschichte. Wir haben jetzt über alle gesprochen. Wir haben über eine Rhea gesprochen, wir haben über eine Roxanne gesprochen, eine Julia, Stephanie. Alle waren dabei, auch Alexa Bliss war dabei. Aber die einzige, die hier quasi kaum erwähnt wird von uns, ist Naomi. Und die gewinnt das Ding dann am Ende. Wie stehst du jetzt zum Finish und wie stehst du dazu, dass wir jetzt hier Naomi hier haben? Weil die war im Match für mich, klar hat die ein paar Aktionen gezeigt, diesen einen hohen Kick zum Beispiel mal, wo dann jemand anders eine Leiter in der Hand gehabt hat und so. Da waren ein paar Aktionen dabei. Aber sie war super unauffällig, auch verglichen, wenn wir jetzt mal zu den Männern schauen, zum Seth Rollins, der halt die tragende Geschichte innerhalb dieses Matches gewesen ist. Und hier war es eben so, ja, ach übrigens, am Ende gewinnt Naomi, schön. Wie geht's dir da?
Also Naomi hatte ich nicht wirklich auf dem Zettel und die hatte ich eigentlich ein Stück weit abgeschrieben, weil die hat ja kürzlich erst, ich glaube im Magazin haben wir darüber gesprochen, in einem Interview auch gesagt, also ja, sie, das Karriereende steht eigentlich relativ bald bevor. Sie möchte jetzt auch hier Familie gründen mit Jimmy Uso und so. Kann natürlich sein, dass man irgendwie gesagt hat, dass man versucht jetzt hier noch mit Naomi eine letzte große Geschichte zu erzählen, weil die in absehbarer Zeit halt auch nicht mehr da sein wird. Ich weiß jetzt nicht, ob es da wirklich schon einen internen Zeithorizont gibt. Ja, ich meine, die kannst du natürlich einerseits in eine Geschichte bringen, wo ihr vielleicht dann wiederum, also wir wissen ja, Jade Cargill hätte ja, wenn sich die nicht verletzt hätte, war ja mal der Plan, dass die sozusagen bei WrestleMania als Champion ins Match geht. Kannst du es natürlich so machen, dass sie sozusagen hier den Übergangs-Champion macht und dann vielleicht eine Jade Cargill ihr diesen Titel abnimmt. Ist halt die Frage, wie und wo du sie einsetzt. Also ich hätte jetzt nicht unbedingt als Top-Challenger am Zettel gehabt, aber ja klar, so Heel mit dem Koffer, der irgendwo dann einen Cash-In-Spot nutzt, das geht halt immer.
Ich finde, es macht auch innerhalb der Geschichte total Sinn. Also das funktioniert schon so. Und auch dieser Crazy Heel-Charakter, den sie jetzt eben inzwischen ja auch hat in dieser Geschichte mit Bianca und Jade Cargill, das ist schon okay. Ich hab im Magaz in der Preview gesagt, so, wenn du Naomi nochmal so einen Moment geben möchtest, dann ist jetzt eigentlich der Moment da, weil genau aus dem Hintergrund, den du gerade angesprochen hast, sie hat auch gemeint, sie geht auf die 40 quasi zu und sie hat eigentlich auch noch vor, dass sie hätte gern Kinder und das muss dann auch irgendwie angestoßen werden irgendwann. Entsprechend wird sie nicht mehr ewig lang dabei sein. Ich glaube, sie hat noch von 1 bis 2 Jahren, glaube ich, gesprochen. Und das finde ich dann wiederum ganz gut, weil du kannst jetzt eigentlich dann diese Geschichte mit Jade und Bianca weiterführen. Du kannst dann vielleicht auch dafür sorgen, dass quasi eine Jade Cargill noch ein bisschen größer aus der ganzen Geschichte rausgeht. Vielleicht sogar, wie du es schon mal angesprochen hast, so einen Koffer-Turn auch hinlegen. Vielleicht sogar hin zu einer Jade Cargill. Mal abwarten, ne? Aber gut, ich fand das in Ordnung. Bei mir war sie im Match zu unauffällig. Das war so mein großes Problem dabei.
Das stimmt, ja. Nein, du kannst dir halt, ich meine, was sie natürlich als Geschichte anbietet, jetzt haben wir natürlich Tiffany Stratton, die ja selbst als Money in the Bank Gewinnerin sich den Titel geholt hat und jetzt kommt sie quasi vielleicht in die Situation, wo sie halt selber am eigenen Leib erlebt, wie das ist, wenn hier ständig jemand versucht einzucashen. Also das könntest du, wenn es jetzt hier sozusagen auf der Smackdown-Seite bleiben sollte, kannst du es halt auch schön als Geschichte erzählen, das Ganze.
Ja, ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, also die letzten beiden, die hier von der Omi von der Leiter geschubst worden sind, waren Alexa Bliss und Rhea Ripley.
Okay, dann.
Da hatten sie diese Leiterpodeste ja schon abgebaut, da hat die Leiter dann so quer in die Ecken gelegt. Ich glaube, es war Julia, die abgebaut hat und dann sind die da drin gelandet. Genau, nur um das der Chronistenpflicht halber einfach hier nochmal zu vervollständigen. Ich muss sagen, ich fand das war ein solides bis gutes Leitermatch. Ich hatte meinen Spaß dabei. 25 Minuten ging's. Für mich war es okay. Nur die zwei Geschichten waren halt eine andere als die Siegerin und das hat mich ein bisschen gestört am Ende.
Ja.
Wie ging's dir da?
Ja, also das stimmt schon. Nein, man hat hier Leute ins Rampenlicht gestellt und hat eigentlich die Person, die am wenigsten im Rampenlicht war, im Endeffekt, hat sich den Titel, also den Koffer geholt. Auf der anderen Seite, ja, zeigt es halt vielleicht, du musst dich nicht irgendwie körperlich zerstören und im Rampenlicht stehen und kannst nachher trotzdem das Ding holen.
Ja. Naja, wir werden mal sehen, wie die ganze Geschichte dann eben auch bei SmackDown weitergeht. Das wird ja garantiert noch eine große Rolle spielen. Naomi ist es auch zu gönnen, eine lange Karriere hinter sich und jetzt ist es quasi ihr größter Erfolg. Klar, die war schon mal Champion, aber eigentlich ist das so der nominell größte Erfolg, weil sie da natürlich auch eine gewisse Storyline quasi mit sich rumträgt, wenn man ehrlich ist. Und deswegen ist das natürlich schon für sie ganz interessant. Machen wir weiter. Wir wissen, Night of Champions steht vor der Tür am 28. Juni. Wir wissen auch SummerSlam, 2 Nächte, 2. 3. August. Und was wir auch jetzt dieses Wochenende gesehen haben, war natürlich Worlds Collide und ganz viele Stars von AAA. Und die waren auch hier mit dabei. El Hijo del Vikingo haben wir ringside gesehen. Und jemand, der vielleicht für viele jetzt auch zum ersten Mal so aufgepockt ist, Mr. Iguana, der ja mega over gewesen ist, nicht nur bei Worlds Collide, sondern jetzt hier auch bei Money in the Bank.
Ja, also Mr. Iguana, glaube ich, der erste Top-Merch-Seller, den man hier identifiziert hat bei AAA, der war ja da, also ist auch eine schöne Überleitung zum nächsten Match, denn wir hatten am Nachmittag eben hier Worlds Collide und da gab es das Opener, ein Six-Man-Match, das war eben Aerostar, Mr. Iguana und Octagon Jr. gegen Lince Dorado, Cruz del Toro und Dragon Lee und ja, da konnten sich sozusagen das AAA-Team um Octagon Jr. konnte sich da durchsetzen. Und im Publikum haben wir da vorher schon gesehen, da saßen eben hier Dominic Mysterio und Liv Morgan. Und ja, als die halt dann so ein bisschen ihren Sieg gefeiert haben, hat sich Dominic Morgan dann ein Mikro geben lassen. Und im Kommentar haben wir halt bei Worlds Collide mehrfach gehört, also Octagon Jr., ein ganz, ganz großer Fan von Rey Mysterio Jr. Und das ist halt sein absoluter Held. Und ja, Dominic Mysterio hat ihn dann natürlich entsprechend angegriffen und hat gesagt, ja, also du bist ein Fan von meinem Deadbeat-Dad, aber ja, das solltest du gar nicht sein, weil der ist gar nicht so toll. Es hat dann dazu geführt, dass Octagon Jr. sozusagen hier, ja, Dominic dann im Publikum attackiert hat, hat ihn dann auch über die Ringabsperrung gezogen. Die sind dann im Ring noch ein bisschen aufeinander getroffen. Und Dominic hat sich dann das Mikro geschnappt und hat gesagt, okay, dann sehen wir uns heute Abend bei Money in the Bank und ich setze auch hier noch meinen Intercontinental-Titel aufs Spiel. Das heißt, wir haben im Magazin am Freitag noch drüber gesprochen, nur 4 Matches. Habe ich noch gesagt, na, vielleicht kommt ja bei SmackDown noch irgendwie eins dazu. Na, man hat es hier sozusagen noch ein bisschen später gemacht. Das ist das 5. Match, hat man dann hier bei Worlds Collide noch aufgebaut. Und ich muss sagen, war halt sehr kurz. Also das ging unter 5 Minuten.
Ja.
ist halt die Frage, ob es das wirklich jetzt gebraucht hätte hier. Aber gerade für einen Octagon Junior war es natürlich eine schöne Sache, da sozusagen sehr kurzfristig auch bei seinem ersten WWE-PLE auftreten zu können.
Ich glaube auch, ich glaube, der Octagon hat sich über einen Paycheck gefreut von WWE. Also ich glaube, da wird er nicht meckern. Und für Dominik ist sowas natürlich auch eine gute Art und Weise, wie er eine leichte Titelverteidigung haben kann. Weil im Hauptprogramm ist er eher so ein bisschen sneaky-mäßig. Jetzt hier konnte er dann auch mal so einen großen, klaren Pay-Per-View-Sieg einfahren. Weil hier war es ja wirklich so, klar, am Anfang gab es diese spektakulären Aktionen von einem Octagon Junior. Und also auch wenn er eine Maske getragen hat, ging es dir auch so? Hast du auch gedacht, er war ein bisschen nervös zu Beginn, als er die ersten Sprünge gemacht hat, die ersten Springboards, oder?
Ja, absolut. Also das, ich weiß ja nicht, wie früh, also der hat sich ein bisschen vor dem anderen Match erfahren, dass er hier am Abend noch ein zweites Match haben wird. Aber ja, der hat natürlich auch diese internationale US-Erfahrung jetzt in dem Ausmaß nicht. Und ich glaube es mal wirklich, bei einer WWE-Show, bei einer der großen WWE-Shows auch noch vor sehr großem Publikum, es waren ja doch fast 17.000 oder offiziell über 17.000 Leute in der Halle. Das ist halt wahrscheinlich auch für einen erfahrenen oder halbwegs erfahrenen Wrestler nochmal eine andere Geschichte, sag ich mal.
Ich glaube, das ist auch ganz schön Pressure. Also so in dem Sinne auch, dass er ja da quasi als erster AAA-Wrestler bei einem WWE-PLE auch seine Liga promotet quasi, ne, in dem Ausmaße wirklich nochmal.
Ja.
Ja. Und das ist halt schon was Großes. Nichtsdestotrotz, also das Match war sehr schnell entschieden hier. Spektakuläre Aktion von Octagon zu Beginn, also Dives nach draußen und so weiter und so fort. Und dann ging es halt hier eben weiter, dass dann auch ein Dominic Mysterio halt seine Heel-Taktiken durchgesetzt hat mit dem, wo er ihn dann an das Seil gebunden hat mit der Maske, mit diesen Dingern da hinten dran. Octagon, der zurückgekommen ist, wieder mit den spektakulären Aktionen, ein bisschen hin und her, aber schlussendlich dann auch mit Ablenkung von Liv Morgan. Da muss man gar nicht so viel drüber sprechen, wie du schon gesagt hast, das Ding ging 5 Minuten, das war jetzt kein Match für die Ewigkeit, sondern schlussendlich war es dann eben die Ablenkung von Liv Morgan, die dann dafür gesorgt hat, dass Octagon hier nicht seine Top-Rope-Aktion durchbringen konnte, so diese eine Minisekunde, wie man so schön sagt, Dominik schubst ihn quasi hier vom Seil, es gibt den 619 und den Frog Splash für die 3, war eine klare Kiste und ich sag mal, das war ein nettes Showing für einen Octagon, es war aber auch ein gutes Showing für einen Dominik Mysterio, hat mir nicht wehgetan und ich bin ganz ehrlich, ich find's eigentlich auch ganz klug, wie sie es gelöst haben, dass das so kurz gewesen ist und das hat für mich funktioniert.
Genau, ist übrigens ja schon der dritte Octagon Junior, den es gibt. Also ist auch nicht der Sohn vom Original Octagon, weil wir hatten ja bei Worlds Collide auch sehr viele schöne so historische Video-Packages und ich glaube, da hatten wir auch den Original Octagon, der war ja auch im Team mit El Hijo del Santo zum Beispiel damals in den 90ern. Also in Mexiko ist es ja sehr oft so, dass sozusagen hier die Leute unter den Masken dann wechseln, die Gimmicks bleiben sozusagen gleich. Ja, Octagon Junior hier war auch schon durchaus ein paar Jährchen dabei und ich denke auch, also wenn man ihm dann schon so einen Spot gibt, der hat ja auch in dem Six-Man ganz gut ausgesehen, also ich kann mir schon vorstellen, dass man da vielleicht auch den zumindest als einen identifiziert hat, wo man gesagt hat, den möchte man vielleicht auch bei AAA ein bisschen prominenter dann auch darstellen in der Zukunft.
Genau, ja, danach mal wieder ein Segment mit Match- und Werberelevanz, ne? Also wo wir dann Chad Gable und die Creed Brothers Backstage sehen, da wird noch ein bisschen drauf eingegangen hier, ja, dass Chad Gable hat ja es hier nicht geschafft, bei Worlds Collide hier El Hijo del Vikingo den AAA-Titel abzunehmen, aber jetzt hat ja der gute Kollege El Grande Americano hat jetzt ja die Chance hier, den Money in the Bank Briefcase zu holen und dafür braucht er ein bisschen Unterstützung von American Made, ne, der arme Kerl und dann haben sie so eine Fireball, das ist ein Whisky, so ein Whisky-Mischgetränk mehr oder weniger, ne, mit haben sie dann rausgeholt, so ein Riesending mit Aufschrift drauf, also da auch nochmal vermarktet. Ich war übrigens bei einer Sache überrascht, Markus, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Wir hatten doch noch im Magazin darüber diskutiert, dass hier Slim Jim auf den Tischen zugegen sein sollte. Zumindest aus Klapptischen waren sie noch nicht.
Habe ich mir auch gedacht, also ich weiß gar nicht, in welchem Match, irgendwo haben sie da mal den ersten Tisch hervorgeholt und haben gedacht, ah, jetzt will ich mal sehen, wie dieses Slim Jim-Logo am Tisch aussieht. Ja, war noch nicht da. Also ja. Wird vielleicht, ich weiß aber auch nicht, ob das nicht vielleicht erst ab einem gewissen Datum startet, diese Kooperation. Die werden vielleicht irgendwo in Vietnam gerade noch günstig zusammengeschraubt und lackiert
ja.
und dann mit ein paar Trump-Zöllen in die USA eingeführt und dann kann man sie hier kaputt machen.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Kommen wir zum nächsten Match. Das war dieses Last-Chance-Match um die Women's Intercontinental Championship. Lara Valkyria, Championess gegen Becky Lynch. Stipulation war ja, wenn Lara hier gewinnt, dann darf Becky Lynch sie nicht mehr herausfordern. Und wenn Becky Lynch gewinnt, dann ist sie zum einen natürlich Champion, logischerweise. Zum anderen aber muss auch Lara ihre Hand erheben und sie hier als die bessere huldigen oder so in der Art. Und die beiden hatten ja schon ein sehr, sehr gutes Match bei einem der vorherigen PLEs. Und ich muss sagen, ich finde, das hier hat sich sehr gut angeschlossen. Vor allem merkt man auch, finde ich, dass eine Lara hier in dieser Match oder in dieser Storyline so langsam eine andere Position einnimmt, oder? Also war hier wesentlich aggressiver gleich zu Beginn mit den Schlägen, Cross-Body-Block und so weiter und so fort. Also ich fand, das hat man schon ganz gut umgesetzt, dass sie auch in der Fehde selbst an Selbstbewusstsein gewonnen hat und das auch gleich hier im Match quasi zeigt.
Ja, also ich glaube, man geht langsam weg von diesem, ja, sie ist hier und Becky ist mein großes Vorbild und mein Idol und ja, jetzt gab es natürlich den Turn, aber da war sie noch so ein bisschen zurückhaltend. Und jetzt ist es halt, glaube ich, so, dass sie halt sagt, okay, Idol oder nicht, ich will nicht, dass sie meinen Titel gewinnt. Und ich mache die jetzt fertig. Und sie hat ja auch schon so voll sehr stark und sehr aggressiv auch losgelegt in dem Match.
Was ich hier ein bisschen schade fand, weil nach dieser anfänglichen Offense von Lara Valkyria gab es ja diesen Spot, wo Lara diesen Dropkick rausspringen wollte und Becky fängt sie dann auf und reißt sie dann ja wirklich sehr unsanft quasi vom Top Rope nach außen auf den Boden und Lara knallt wirklich mit einem lauten Flatsch einfach auf die Matte und hält sich ja dann auch den Arm zum Beispiel und auch die Rippen. Erstmal gut verkauft. Ich fand es schade, dass man aus diesem Spot, der eigentlich auch vom Publikum gut angenommen worden ist, nicht viel gemacht hat. Also sie hält sich den Arm. Das bedeutet auch eigentlich für eine Becky Lynch als Veteranin, dass sie da wirklich sofort das Blut riechen muss und da eigentlich sofort auf den Arm gehen muss. Aber haben sie es nicht verwendet, sondern haben einfach so ihren Stiefel runtergezogen.
Ja, also irgendwie entweder hat sie sich da tatsächlich ein bisschen wehgetan und das war halt nicht Teil des Matches. Oder ja, es war irgendwie, wie du sagst, eine verpasste Chance.
Ja, fand ich ein bisschen schade. Ne? Ja, und dann ging es halt, also das Match war dadurch bestimmt, dass eigentlich beide immer wieder so ihre Chancen gehabt haben. Ne? Also eine Becky Lynch, da gab es ja zum Beispiel diesen frühen Backslide für eine 2, eine Becky Lynch, die ja sofort versucht, einen Manhandle Slam zu zeigen, aber kontert dann auch nochmal Becky, die dann mit einem Reverse DDT irgendwas zurückkommt. Leg Drops, die wir dann auch gesehen haben von der Lara Valkyria und generell halt dieses Hin und Her, das wir gehabt haben. Spinning Neckbreaker, auch so wieder diese große Powerbomb von der Lara Valkyria, die wir hier gehabt haben. Also ich finde, die beiden hatten ein gutes Tempo und für mich war so eine Aktion, die da nochmal so ein Ausrufezeichen gesetzt hat, dieser große Superplex, den wir gesehen haben von der Lara gegen eine Becky Lynch, gefolgt direkt von diesem Fisherman's Buster. Und die Kombination mag ich sehr gern, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich fand, hier war ein gutes Feuer drin, hier waren gute Aktionen drin, hier und da mal kleine Unsauberkeiten, aber so insgesamt hat mich das Match echt gut unterhalten. Wie ging's dir?
Ja, ne, was wir auch ziemlich zu Beginn hatten, ist, da ist ja von Lara Valkyria hier ein Teil vom Outfit irgendwie da. Hinter ihrem Nacken ist er gerissen. Das musste der Ref dann auch irgendwie ein bisschen mithelfen, das wieder in Ordnung zu bringen. Nein, also das Match an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Arbeit noch sehr gut zusammen. Ist ja auch so, dass du sagst, dann quasi mit jemandem, den du magst, arbeitest du auch härter und die kennen sich ja auch schon sehr lange. Also die zeigen da die entsprechende Härte, die wissen beide, was sie tun. Und ja, ich sag mal, war qualitativ trotz der beiden Leitermatches vielleicht sogar das beste Match des Abends als reines Wrestling-Match betrachtet.
Würde ich sogar mitgehen, ja. Also ja, das hat gut funktioniert. Ich fand es halt interessant, wie sie es dann eben verkauft haben, auch im weiteren Verlauf. Da ging es auch nochmal raus, dann gab es ja auch diesen Dropkick diesen Leg-Drop quasi vom Kommentatorenpult auf Becky Lynch, die dann über den Guardrail hing und im Ring hat sich ja dann Becky wieder durchgesetzt, hat ja diese große Powerbomb gezeigt, die auch wirklich richtig fies ausgesehen hat. Ich meine, es war auch eine Lyra, die vom Top Rope gesprungen ist und Becky hat sie quasi aufgefangen. Das hat gesessen und dann natürlich der ganz, ganz große Schocker, weil er hier eigentlich als es den Manhandle Slam vom zweiten Seil gegeben hat, was normalerweise eigentlich ein sicherer Sieg ist. Aber in dem Fall hier ist Lyra rausgekickt. Und da hat man gedacht, ojoj, okay, oder?
Genau, also das war so ein, ja, das war so ein False Finish, das wirklich gut funktioniert hat. Es ging dann später auch nochmal raus. Da gab es auch nochmal einen Manhandle Slam auf dem Boden. Die Valkyrie hat dann auch noch den Nightwing gezeigt. Dann lagen sie da beide draußen, hat auch bis 9 gedauert. Also auch da so sehr knapp, schon fast Richtung Double Countout. Also die haben sich schon auch wirklich überlegt, was sie hier in dem Match wirklich zeigen wollen.
Ich fand auch, dass man gerade die Dramatik, also dass beide hier an die Grenzen gegangen sind, das hat man, wie ich finde, gut dargestellt. Ne? Auch dass ja die beiden, das fand ich ein bisschen zu plakativ, ne? Wo die beiden dann eben nach diesem Manhandle Slam und nach dem Nightwing draußen lagen und dann wird halt gezählt 8, 9 und bei 9 springen sie halt beide auf und rutschen wieder zurück in den Ring, um da wieder zu kollabieren. Das fand ich ein bisschen zu offensichtlich. Ich hätte da vielleicht ein bisschen mehr kriechen, hochziehen, weißt du, das ist so, und hätte man vielleicht ein bisschen mehr melken können, oder wie siehst du das?
Ja, war halt so der Versuch, das irgendwie dramatisch zu inszenieren, sage ich mal.
Ja, hat mir nicht ganz so gefallen, aber egal, persönliche Meinung. Ja, und dann gab es ja im Prinzip dann auch relativ schnell das Finish, weil man hat ja auch gezeigt, dass die großen Bomben, die funktionieren hier nicht. Und dann war es im Endeffekt ja ein Roll-Up mit Griff an die Hose oder ans Outfit, was dann hier für einen Sieg geführt hat für Becky Lynch.
Ja, also es war ein Counter, es sollte wieder einen Manhandle-Slam geben. Da hat Valkyrie dann den gecountert und damit hat sie bei Backlash ja das Match gewonnen. Und in dem Fall hat Becky das aber nochmal sozusagen reversed und ja, hat dann natürlich auch noch sich die Hose gegriffen und hat sozusagen mit diesem Reverse Roll-Up oder Reversal vom Roll-Up dann tatsächlich hier das Match und den Titel gewonnen.
Ich fand es auch hier wieder ein echt tolles Match. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ein paar Sachen haben mir nicht gefallen. Das waren aber immer Details. Also ich finde, das hätte man teilweise noch ein bisschen besser machen können, wenn man sich manchmal ein bisschen mehr Ruhe gelassen hätte. Ich finde auch nach wie vor so die Mimik von beiden, sowohl von Becky als auch von Lyra, die ist ein bisschen over the top. Auch da können beide noch dran arbeiten. Nichtsdestotrotz tolles Match. Und Markus, wir haben ja dann nochmal das Nachgeschehen bekommen nach diesem Match, weil es musste ja dann noch eine Hand gehoben werden, aber dabei sollte es ja nicht bleiben.
Genau, also sozusagen Stipulation war ja, wenn hier Becky gewinnt, dann muss Lyra sozusagen ihre Hand heben. Das hat sie auch gemacht. Bisschen widerwillig, aber doch. Und Becky, ja, in aktueller Heel-Becky-Manier hat das natürlich nicht gereicht. Hat gesagt, nein, alle 4 Seiten vom Ring müssen wir das machen. Ja, dann gab es das auf allen 4 Seiten. Und dann hat Becky ihr noch den Gürtel in die Hand gedrückt und hat gesagt, so, und jetzt legst du mir hier noch schön den Gürtel um die Hüften. Auch das hat Lyra dann vermeintlich gemacht, dass sie dann aber so hinter ihr stand, gab es dann doch noch einen German Suplex und einen White Nightwing und ja, den Walk-Off, während Becky Lynch hier sozusagen im Ring zurückgeblieben ist, also auch die Geschichte noch nicht auserzählt, sag ich mal.
Ja, ich habe schon zu Kai gesagt, so ich würde mir wünschen, dass wir hier, also hier, dann haben wir es 1-1 ja quasi jetzt in dieser Match-Serie gehabt, auch wenn es davor schon mal ein Match gegeben hat zwischen den beiden, aber in dieser Fehde, die wir jetzt haben, ist es ein 1-1. Evolution, die beiden, vielleicht Main Event oder großer Opener, oder wie siehst du das?
Ja, also Evolution wird sich natürlich anbieten. Vielleicht sogar irgendeine Art von Stipulation Match. Weiß nicht, was du da jetzt machen kannst. Also es war jetzt zumindest dieses unsaubere Finish. Vielleicht bei den beiden, was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht so eine Art, wenn man sagt, ja, es war halt jetzt nicht der ganz klare Sieg, war nur irgendwie ein Roll-Up. Die haben eh schon irgendwie hart gekämpft. Vielleicht so eine Art Last Woman Standing oder sowas, ja. Könnte ich mir vorstellen.
Hätte ich jetzt auch sofort getippt, weil wir erinnern uns auch an die erste Ausgabe von Evolution. War es da nicht Becky Lynch und Charlotte Flair, die hier mit dem Last Woman Standing Match das Ding gerockt haben? Ich meine schon, so war das damals, wenn ich mich nicht komplett vertue. Gehe ich auch von aus. Ich finde Last Woman Standing mit den beiden, auch weil es ein paar Mal so knapp gewesen ist, sich die großen Bomben hier um die Ohren gehauen haben und die haben alle nicht zum Sieg geführt. Macht das Sinn? Und jetzt ist es nochmal persönlicher geworden durch diese ganzen auch Attacke danach. Auch da, die Emotionalität von Lyra kommt irgendwie noch nicht so 100% rüber. Ich finde, da muss sie noch ein bisschen dran arbeiten, aber nichtsdestotrotz, die Zuschauer waren da auf jeden Fall auf ihrer Seite und haben sie da wirklich auch kräftig, also die Reaktionen waren halt auch da und die Leute empfinden da ganz klare Sympathie für sie. Finde ich gut. Und damit sind wir dann ja auch schon quasi bei den beiden Main Events angekommen und wir starten dann mit dem Leitermatch, dem Money in the Bank Leitermatch der Männer. Und da sind dabei Seth Rollins, Penta, El Grande Americano, Andrade, Solo Sikoa und LA Knight. Ja, und Hier hat sich dann natürlich auch nach den Geschehnissen bei SmackDown hat sich erstmal so eine klare Front gegen einen Seth Rollins gebildet. Und damit hat man ja auch gespielt. Und danach hat sich nochmal eine klare Front gegen den Solo Sikoa gebildet. Und ich muss dich mal erstmal was fragen, bevor wir zu Seth Rollins kommen und der Match-Story hier. Solo Sikoa hier mit sehr viel Showboating, wie man so schön sagt, mit vielen Gesten, viel Lachen. Er hat hier sehr Miedo von Penta nachgemacht, den Gang nachgemacht und so. Ist das eine, das haben wir auch zuletzt gesehen, dass er da ein bisschen more outgoing geworden ist. Ist das eine neue Seite von Solo, mit der man ihn irgendwie anders präsentieren möchte in Zukunft?
Ja, das kann schon gut sein. Also ich habe das auch so ein bisschen bei anderen Shows, also ich glaube im Observer Radio oder Brian & Vinny Show, irgendwo war es jetzt, dass ich ein Review auch von der Show schon gehört habe am Wochenende, dass man gesagt hat, also Solo Sikoa hat man ja zu Beginn so als dieses Monster, den Street Fighter der Familie und so dargestellt. Das ist jetzt aber irgendwie so diese wirklich gefährliche Aura, die er eigentlich haben sollte, die hat jetzt eigentlich ein Jacob Fatu, auch mit dieser legitimen Vergangenheit im Gefängnis und so natürlich. Und ja, und Solo Sikoa hat sich jetzt irgendwie so in letzter Zeit mehr so ein bisschen als ja, der übermütige Depp fast schon präsentiert. Und vielleicht geht man jetzt wirklich so mehr in diese Richtung, also dass man sagt, man möchte ihm hier ein bisschen mehr Charakter geben, ein bisschen mehr auch dieses Überhebliche, dieses Vermeintliche, ich kann mir alles erlauben, weil ich habe jetzt hier die starken Jungs hinter mir. Also kann schon sein, dass das jetzt auch ein bisschen, dass man dem jetzt ein bisschen mehr Farbe verpassen will.
Es wirkt so ein bisschen so, ne? Also, wie du schon gesagt hast, übermütig, arrogant. Und er ist ja vor allem auch fast immer dafür bestraft worden hier im Match. Jedes Mal, wenn er irgendwie da verspottet hat und jemanden verarscht hat, im Nachgang hat er eigentlich immer einen draufbekommen. Und das war hier genauso, ne? Wo er dann, glaube ich, erstmal von Penta und dann auch von Andrade und auch von LA Knight nochmal Aktionen abbekommen hat. Generell natürlich jetzt hier ein Match, ich glaube, Markus, das jetzt Move für Move zu besprechen, würde jeglichen Rahmen sprengen und würde auch so Hörbarkeit etwas reduzieren. Aber man kann ja auf so ein paar Geschichten natürlich eingehen. Ne? Also die eine Geschichte mit Solo Sikoa, da müssen wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Aber generell haben wir hier schon gemerkt, dass man sehr stark damit gespielt hat, dass es hier verschiedene Kandidaten gibt, die das Ding hier gewinnen können. Also man hat natürlich nominell Seth Rollins als großen Favoriten gehabt, aber ich finde gerade einen Penta hat man hier extrem stark dargestellt, der auch neben einem Andrade sehr viel eingesteckt hat und sich auch immer wieder dadurch hervorgetan hat, so in letzter Moment nochmal da gewesen zu sein und die Aktion zu zeigen. Wie hast du das gesehen?
Ja, also ich sag mal, mit Ausnahme von vielleicht einem LA Knight und vielleicht einem Andrade, weil der halt jetzt nicht so stark und präsent präsentiert wurde in letzter Zeit, aber Rollins, Penta, Grande Americano und Solo Sikoa, hätte ich mir alle vier in irgendeiner Art vorstellen können, auch als mögliche Gewinner. Und hat man entsprechend auch dargestellt, dass auch ein Amerikaner, der gleich mal hier mit dem Terry Funk Leiterspot begonnen hat, wo er sich sozusagen hier die Leiter auf die Schultern setzt und sich damit halt dreht und alle laufen da irgendwie mit hinein. Ja, dann natürlich auch die German Suplex Serie. Also auch ein Grande Americano, vor allem so over, wie der halt auch jetzt mit den mexikanischen oder gegen die mexikanischen Fans ist, hätte ich mir schon auch vorstellen können, den vielleicht irgendwo, ja, da mal stärker zu präsentieren, weil ein Grande Americano, der dann vielleicht als unfair gewonnenem WWE-Titel irgendwie durch Mexiko stolziert, ja, kann man schon mal die Schutzmannschaften erweitern.
Das habe ich mir auch gedacht, ehrlich gesagt. Also das müsstest du eigentlich auf kurz oder lang müsstest du das bringen, dass du diesen Weg gehst. Bin ich da komplett bei dir. Ich habe dich im Damenmatch schon gefragt, wie fandest du den Einsatz der Leitern? Und hier, finde ich, hatten wir noch mal mehr Aktionen mit den Leitern und teilweise auch deutlich härtere Aktionen natürlich noch mal mit den Leitern. Das ging ja relativ früh los. Wie gesagt, wo dann gab's glaube ich so einen Sit-Out-Slam, den wir hier gehabt haben und auch einen Reverse-DDT von LA Knight gegen Solo Sikoa zum Beispiel auf die Leiter, bevor es dann diesen Elbow gegeben hat. Also hier wurde ziemlich hart auch miteinander gearbeitet. Das hat man ja im späteren Verlauf auch gesehen.
Ja, oder ich glaube noch so einen Mexican Destroyer auf die Leiter, ja, gegen Andrade von Penta. Also da hat man die Leitern schon entsprechend intensiv eingestellt und es kam ja dann auch diese Fireball-Leiter tatsächlich zum Einsatz. Ich habe irgendwann mal nachgeguckt, also Likör mit Zimt und Whisky, also es ist ja unglaublich, was es alles gibt. Und
das ist stilvoll.
Wofür die alles Geld bezahlen. Also ich habe mich ja immer schon sehr amüsiert, auch da gab es ja auch wieder den Spot von diesem Rye oder Weizen-Whisky, den sie da irgendwie haben, der amerikanische Whisky.
Und ich denke, ja.
Das ist doch so irgendwie die, das sind doch so hier die Parolgetränke. Die
ja, so ein bisschen.
Also man hat da schon offenbar von Sponsorenseite so ein gewisses Bild, wen man hier mit einer WWE-Zielgruppe wohl auch erreicht.
Das ist halt hier eine sehr klar männliche Zielgruppe, wenn man ehrlich ist, ne? Also männliche Zielgruppe, die wären gerne stylisch, sind es aber eigentlich nicht.
Ja, aber jetzt nicht so die sich einen gediegenen schottischen Single Malt reinpfeifen oder vielleicht auch nicht leisten können, sondern ja, dann halt eher hier den Zimtlikör sich reintreilern.
Genau, du hast es gesagt, also um mal hier vom Whisky wieder wegzukommen, zurück zum Match. Du hast ja gesagt, es gab diesen Mexican Destroyer und noch andere harte Aktionen. Auch diese Sunset Flip Powerbomb haben wir hier gesehen, die auch wirklich mit einem großen Knall durchgeführt worden ist. Dann diese Fireball Leiter, die ja nochmal höher gewesen ist und nochmal ein bisschen stabiler gewesen ist.
Ja, so stabil war der gar nicht, weil der ist dann im Endeffekt kaputt gegangen.
Das stimmt. Also, sie sah aber ein bisschen wuchtiger aus, oder war es einfach daran, dass es rot gewesen ist?
Ich glaube, das war tatsächlich das Rot. Sie war halt eine Spur, glaube ich, größer als die anderen Leitern. Genau. Aber ich glaube, die knallrote Farbe hat da schon ein bisschen was beigetragen. Aber Seth Rollins und Penta waren ja da entsprechend oben drauf auf dieser Leiter, bevor die dann wieder aus dem Spiel genommen wurde.
Richtig. Ich wollte dich auch nochmal ein Grande Americano hat ja dann auch hier seine Maske wieder aufgeladen, hat da dieses Metallding mit reingebaut. Und wir hatten dann ja auch noch diesen, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Teil des Matches gewesen ist, aber diesen urwitzigen Spot gehabt mit dem Katapult draußen, die Leiter hoch. Dass man auf den Ringpfosten, dass der Grande Americano auf den Ringpfosten klettern konnte, dann mit der einen Leiter quasi rübergehen konnte an die Leiter, die in der Mitte stand und dann den Headbutt verteilen konnte. Wie fandest du diese Kombination, abgesehen davon, dass das hässlichste Katapult gewesen ist, was ich jemals gesehen habe?
Das hat mich so ein bisschen erinnert. Ich habe in den 90er Jahren gab es so ein Physikspiel irgendwie, also wo du halt verschiedene Dinge, ich glaube die Incredible Machine hieß das, wo du verschiedene Dinge kombinieren musst, damit irgendwie dann die Kugel herunterfällt. Das hat mich so ein bisschen an das erinnert. Also wie muss ich irgendwie hier die Leitern kombinieren, damit hier irgendwie mein Spieler den Move in der Mitte des Rings ausführen kann?
Ich fand es sehr witzig. Also ich fand die Idee sehr witzig. Dieses Katapult war sehr hässlich, aber trotzdem hat man das ganz gut gemacht. Ja, und schlussendlich war es ja dann so, nachdem ja noch ein Seth Rollins ja eigentlich nicht so recht zu Rande gekommen ist, dass er hier an den Koffer gekommen ist, hat er ja die Army gerufen. Ne? Hat also dann gesagt, hier los, send them out. Und dann kamen Bron Breakker und Bronson Reed raus. Bron hat ja dann erstmal Grande Americano hier weggespeert. Denn Bronson Reed hat sofort den Penta sich geschnappt und hat ihn auf den Leiter geschmissen. Danach ging es mit LA Knight weiter, Powerbomb gegen Andrade und so weiter und so fort. Hier wurde dann aufgeräumt, ein Tsunami gab es eben dann auch noch. Und dann brauchten wir hier einen Ausgleich und es ertönte die Musik von Jacob Fatu, der begleitet wurde von JC Mateo. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber was ist das für ein dummer Name? Aber egal. Ja, und dann hatten wir hier plötzlich sowas wie New Dangerous Alliance gegen New Bloodline irgendwie. Ich war ein bisschen überrascht, dass man diese Konstellation gewählt hat. Auch, dass man keinen CM Punk gesehen hat. Ich habe fest damit gerechnet, dass wir hier einen Seth Rollins haben, der kurz davor steht, sich den Koffer zu holen, und dann kommt CM Punk. Stattdessen ist man hier einen anderen Weg gegangen und hat eine andere Fehde im Mittelpunkt gerückt, Markus.
Ja, also man hat hier mal die vier Brocken aufeinander losgelassen. Also Breakker und Reed und Fatu und Mateo und ja, da sind die Leute natürlich entsprechend abgegangen, also die alle sozusagen hier in schwarz gekleidet und dann sind hier mal die Dampframmen aufeinander, also das ist ein klassisches Meat-Match eigentlich, hatten wir hier mitten im Match. Ja, Jacob Fatu, der da auch mal einen Bronson Reed in die Luft wirft und mit einem Samoan Drop auf die Matte knallt und Bron Breakker war es, der JC Mateo hier dann durch die Barrikaden auch gespeert hat. Ja, und dann war eigentlich hier, also Jacob Fatu war dann mal so der Last Man Standing und hat hier natürlich dann auch Solo Sikoa reingeholt, hat gesagt, so jetzt hier rauf auf die Leiter. Hat sich dann auch unten sozusagen hingestellt, hat hier vermeintlich in alle Richtungen geblickt, hat hier den Weg freigehalten. Und ja, dann sah es schon so aus, als würde sich Solo Sikoa hier mit Unterstützung von Jado gesagt nochmal, I love you, Solo. Ja, und als er dann hier schon fast ganz oben war, griff plötzlich hier Jacob Fatu sich den Fuß von Solo Sikoa und Also auch das ja eigentlich fantastisch gespielt, weil Solo Sikoa steht dann da und guckt so und versteht überhaupt nicht, was jetzt los ist, weil jetzt kann er plötzlich hier seinen Fuß nicht bewegen. Ich weiß nicht, woran er gedacht hat, irgendwie Spontanlähmung oder und dann sieht er halt, dass hier tatsächlich, ja, Fatures ist, der ihn hier gepackt hat, der zieht ihn dann auch runter und dann gibt's hier natürlich noch, ja, akustisch untermalt, auch sozusagen für die allerletzte Reihe, damit die es auch noch mitkriegen im Intuit Home. I hate you solo, ein super Kick und dann auch nochmal den, ja, den Moonsault. Und somit auch Solo Sikoa sozusagen aus dem Spiel genommen.
Ja, vor allem ging der danach ja auch noch durch den Tisch, ne?
Genau, durch die Leiter. Dann noch durch die Leiter mit diesem Uranage durch die Leiter geworfen, ja.
Genau. Ja, also auch hier, ne, man hat es ja da wirklich auch so ein bisschen zelebriert, ne? Dann Solo Sikoa ja auch so wirklich komplett übermütig, ne? Und da wurde ja nochmal die Leiter getauscht, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Und dann hat er nochmal, ich brauche die größere Leiter. Und dann musste Jacob nochmal die größere Leiter holen und so. Und dann haben wir nochmal durchrotiert. Ja, und schlussendlich, wie du schon gesagt hast, ne, dann waren quasi alle aus dem Match raus und Seth Rollins hat sich ja dann diese Fireball Letter genommen, so nennen wir sie jetzt einfach mal, kletterte dann hoch und man hat gedacht, ach guck mal, jetzt ist es vorbei. Aber dann war LA Knight noch da und hat dann quasi ja hier interferiert, aber hat dann auch nichts mehr gebracht. Am Ende gab es einen Stomp und Seth Rollins konnte sich dann den Koffer hier holen. Er war natürlich der klare Favorit, auch so vom Namen her, auch von der Storyline her. Ich habe halt gedacht, dass ein CM Punk hier mit eingreift. Das war so mein Pick. Ich habe auch in der Preview gesagt, also entweder wir bekommen hier Chaos, das haben wir bekommen, oder CM Punk greift ein, dann bekommen wir auch Chaos, aber dann bekommen wir jemand anders als Seth Rollins.
Was ich mir vorstellen kann, also vielleicht, dass man deswegen hier einen CM Punk absichtlich nicht gewählt hat. Ich kann mir vorstellen, dass ein CM Punk so der Typ ist, der vielleicht 2-3 Mal verhindern wird, der vielleicht bei einem Cash-In entsprechend eingreift. Also wenn du irgendwie denkst, okay, weil das hatte ja, also Seth Rollins darf nicht vergessen, der hatte schon mal den Koffer und hatte wahrscheinlich, ja, eines der bekanntesten Cash-Ins aller Zeiten, nämlich damals im WrestleMania Main Event von Brock Lesnar gegen Roman Reigns, wo er sich ja mitten im Match sozusagen eingecashed hat und ein Three-Way draus gemacht hat. Das heißt, da gibt es ja sozusagen einen Präzedenzfall. Ich kann mir auch vorstellen, vielleicht, dass man das bei irgendeinem Titelmatch, morgen wäre ja eine Gelegenheit, also wenn es sich Goldberg gibt, dass er hier plötzlich rauskommt und sagt, so, Three-Way, ich cash jetzt hier ein und dann kommt vielleicht ein CM Punk, der das Ganze verhindert. Also sowas kann ich mir vielleicht vorstellen.
Ja, ich glaube auch, das wird der Weg sein, den man dann jetzt hier geht. Ich meine, CM Punk hat versprochen, dass Seth Rollins, solange er, also CM Punk, bei WWE ist, dass der nicht mehr Champion wird. Dann darf er sich zwar die Title Shot holen, aber er darf das Ding halt nicht gewinnen und das ist natürlich dann der Anfang, wie man dann auch diese Fehde nochmal weiter fortsetzen kann.
Das erinnert mich irgendwie an den Hangman, der gesagt hat, er wird dafür sorgen, dass Swerve Strickland nie Champion wird. Also diese Art von Geschichte kannst du natürlich erzählen, dass du halt sagst, ja, so, also ich habe das versprochen und jetzt werde ich auch in jedem Match dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und das kannst du ja ganz einfach machen. Der kommt halt rein und knallt halt den Gegner um und sagt so, die Cue fertig.
Ja, es war auch so ähnlich im Match zwischen Drew McIntyre oder in der Fehde zwischen Drew McIntyre und CM Punk. Die haben sich auch alle Titelchancen gekostet, inklusive Titel selbst. Also von daher, man geht hier einen sehr ähnlichen Weg, wie man Punk darstellt. Aber natürlich die Geschichte mit Rollins, die geht ja schon zurück auf das Comeback eigentlich von CM Punk. Passt dann eben auch. Hier ist Seth Rollins auf jeden Fall erstmal, darf triumphieren. Und wie du schon gesagt hast, wir bekommen am Montag jetzt ja nach vom Montag auf Dienstag haben wir Jey Uso gegen Gunther. Das ist jetzt ein bisschen unsere Prognose. Also ich glaube auch, dass man da zumindest schon mal damit spielen würde, dass Seth Rollins hier eincashen würde. Ob er dann eincasht und vielleicht erfolglos eincasht oder ob es gar nicht zum Cash-In kommt, weil es hier am Punk vorher dazwischen geht. Man wird es aber antäuschen.
Haben wir auch zum Beispiel mehrfach gesehen jetzt mit Christian bei AEW, dass da sozusagen der mehrfach diesen Vertrag, den er da hatte, eincashen wollte und dann ist das sozusagen auch immer vor dem Cash-In mehrfach verhindert worden. Also es gibt da schon Wege und Mittel, um das ein bisschen spannend zu lassen.
Weißt du noch, als der Stift gefehlt hat?
Genau, dass dort dann der Stift. Ich kann mir vorstellen, vielleicht zieht man das jetzt bis zum SummerSlam oder vielleicht sogar Survivor Series oder so, dass es dann vielleicht sogar irgendwann mal ein Match um den Koffer geben wird zwischen Rollins und Punk. Könnte man natürlich auch machen.
Möglich. Wie hat dir jetzt hier das Leitermatch der Männer gefallen?
Ja, also solides Leitermatch, würde ich mal sagen. Jetzt nicht unglaublich verrückt, wie wir das in der Vergangenheit schon gesehen haben, was ich aber gut finde. Also man muss sich nicht in jedem Leitermatch irgendwie versuchen, halbwert umzubringen. Nein, hat mir gut gefallen. Auch die Stories, die man dann wirklich erzählt hat, auch mit einem Jacob Fatu, war ein solides Match. Also ich würde sagen, oberes Drittel der Money in the Bank Matches.
Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich werde mich hier an ein paar Sachen erinnern, aber es ist nicht, also es war nicht mein Lieblingsleiter-Match. Also ich habe auch nicht da vor dem Fernseher gesessen, bin irgendwie rumgesprungen oder sonst irgendwas und bin irgendwie ausgerastet. Da waren ein paar krasse Aktionen dabei. Aber wie du schon gesagt hast, man hat sich hier zurückgehalten, man hat auch eher gedacht, okay, wie gehen wir jetzt weiter? Das fand ich in Ordnung. Es war nicht das stärkste Money in the Bank-Leiter-Match.
Also ich muss auch sagen, ich werde mich wahrscheinlich erinnern an diesen Clash, Braun Breaker und Reed gegen Matteo Fatu, und ich werde mich an den Fatu-Face-Turn wahrscheinlich erinnern, ja, am ehesten, und dass halt ein Seth Rollins dann das Ding gewonnen hat. Wenn du mich in einem halben Jahr fragst, wahnsinnig viel mehr werde ich wahrscheinlich nicht mehr erzählen können.
Ich hoffe, dass ich mich noch an das hässliche Catapult erinnern kann.
Und an die Fireball-Leiter natürlich.
Genau, das ist ganz wichtig. Ich muss auch gleich erstmal eine Online-Bestellung tätigen, glaube ich. Nein.
Um eine rote Leiter. Die, ganz wichtig. Erinnere mich ja, die ersten Leitern in den Leiter-Matches bei der WWF damals waren ja auch so.
Das
rot
stimmt.
Oder dunkelorange oder so irgendwie in der Art zumindest.
Da stand aber nicht Fireball drauf und es war auch nicht gebrandet, wie inzwischen. Es ist ja alles gebrandet, ne? Auch die Turnbuckles, dann jeder einzelne Turnbuckle nochmal mit anderen und so. Das ist schon crazy inzwischen. Naja.
Apropos Branding, Logan Paul war ja im Main Event.
Genau, ich wollte gerade noch zwei Sachen ansprechen, weil wir haben natürlich noch so ein paar kleinere Infos jetzt auch zum Wochenende gehabt. Zum einen natürlich Night of Champions, bestimmt durch das King and Queen of the Ring Tournament.
Finale?
Tournaments. Ja, genau, durch die, genau. Erstmal die Tournaments-Matches, also die Vorrunden-Matches sozusagen, die fangen jetzt an bei Raw und gehen dann eben weiter bis zu Night of Champions, und da haben wir dann eben die Finals. Und wir bekommen Nikki Bella zurück. Wir haben heute schon Evolution angesprochen, lieber Markus. Nikki Bella bei Evolution, boah, also die brauche ich wirklich, damit das ein richtig geiler Kampfabend wird, wenn ich weiß.
Ja, die war immerhin im Main Event beim ersten Evolution gegen Ronda Rousey hier.
Das war auch furchtbar.
Das war auch nicht so schön, ja. Also Ronda Rousey rechne ich eher nicht, dass wir hier zurückbekommen werden. Aber ich denke mal, so Nikki Bella, ganz klar, wird man wahrscheinlich für diese Show holen. Und ich denke, man wird halt hier wirklich versuchen, was halt das Roster inklusive NXT hergibt. Also es hat auch Triple H, die war jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, diese Pressekonferenz nachher. Ich habe mir die dann noch angeguckt. Aber er hatte eben, also eine Frage gab es zu Evolution, und er hat ihm so ein bisschen, ja, sehr diplomatisch damals gesagt, ja, also er wollte eigentlich schon gleich eine zweite Show machen. Es hat er aus diversen Gründen dann nicht funktioniert. Jetzt ist es halt soweit. Und ja, es gibt natürlich also so gut wie alle Frauen, und wir haben jetzt auch viele Frauen im Roster, für die das quasi so das Ding war, wo die gesagt haben, also jetzt nicht, ich will ja nicht bei WrestleMania sein, also schon auch natürlich. Aber wenn es mal wieder eine Evolution-Show gibt, dann möchte ich hier unbedingt dabei sein. Und also es dürfte schon ein bisschen so, er hat das auch so ein bisschen anklingen lassen. Man überlegt schon, wie man so viele Frauen wie möglich hinbringen will. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendein großes Multiman-Match, Battle Royale oder sowas geben wird, wo man hier wirklich versucht, möglichst alle Frauen im Roster irgendwo reinzukriegen in diese Show.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was man da machen wird. Aber man hat eigentlich, also mein Problem ist eher, du hast so viele talentierte Frauen im Roster. Also egal, ob jetzt Raw, SmackDown, NXT, du kannst auch noch ein bisschen weitergehen. Du kannst theoretisch ja noch bei AAA noch Leute holen. Vielleicht kannst du auch noch welche von TNA holen. Du kannst hier eine fantastische Show aufbauen. Brauchst keine Nikki Bella.
Aber Nikki Bella ist halt immer noch, deswegen war die ja auch beim ersten Evolution im Main Event, weil das haben wir gesagt, so größter Frauenstar hier einerseits Ronda Rousey, weil ja. Etablierter MMA-Star, und auf der anderen Seite hat man gesagt, hier Nikki Bella, weil berühmter Reality-TV-Star. Und es war eine Zeit lang ja wirklich so, dass dieses Total Bellas oder auch Total Divas mit den Bellas, dass das halt wirklich sehr, sehr viele weibliche Zuseherinnen hatte auf E. Und ein Teil davon hat zumindest eine Zeit lang dann auch zumindest bei Raw eingeschalten, um halt hier Nikki Bella zu sehen. Also vielleicht hat man so ein bisschen diese Hoffnung, dass man so auch vielleicht diese ehemaligen oder nur so am Rande weiblichen Wrestling-Fans jetzt mit einer Nikki Bella wieder zurückbekommt, und man sagt, ah, guck mal, jetzt ist auch Nikki Bella wieder dabei und viele neue Frauen, vielleicht auch in der Hoffnung, dass man sagt, wenn die ein paar von diesen alten Fans bringt, die sehen dann hier die starken neuen Frauen und vielleicht gucken die dann auch mal eher ins neue Produkt hinein.
Ja, vielleicht, wir wissen auch gar nicht, ob sie aktiv wrestelt, vielleicht bekommt sie auch so eine offizielle Rolle in irgendeiner Position. Ich bin gespannt, aber ich bin ehrlich, also das Roster ist stark genug, dass du da sehr gute Show
ohne. Sie wird halt, sage ich mal, bei dem, was qualitativ im Roster mittlerweile ist, sowohl jetzt bei NXT, die ein sehr, sehr starkes Frauenroster haben, als auch bei den beiden Main-Rosters, ich denke mal, qualitativ wird die halt schon auffallen, dass die nicht auf dem Niveau ist. Aber ja das ist halt muss ja vielleicht auch nicht sein. Also die, wenn sie schlau sind, dann stecken die halt in irgendein Tag-Team oder Six-Women-Match, wo das vielleicht von der Storyline her gut reinpasst.
Mal gucken, ob sie noch irgendwelche anderen Damen aus der Vergangenheit hier mit reinholen, ob man da wieder Vergangenheit und Gegenwart quasi präsentiert plus Zukunft mit dabei. Mal schauen, wir werden es sehen und da, ich bin trotzdem neugierig drauf, was man bei Evolution präsentieren wird. Und dann können wir aber jetzt auch zum Main Event kommen, du hast gerade schon angesprochen. Das ist natürlich das Tag Team Match hier, Jey Uso und Cody Rhodes gegen John Cena und Logan Paul. John Cena will weiter Wrestling ruinieren, hat sich deswegen den YouTuber Logan Paul an die Seite geholt. Und ja, Cody, zuletzt zurückgekehrt, will natürlich auf die Jagd gehen nach John Cena, nach seinem Gürtel, den er bei WrestleMania 41 verloren hat. Und ich bin ehrlich, das war ein Standard-Tag-Match. Das war für mich überhaupt gar nichts Besonderes. Ich habe mich sogar zwischendurch gelangweilt, weil dieser halbe Kampf bestand ja daraus, also am Anfang erstmal so ein bisschen hin und her, dann auch einen John Cena, der natürlich vor Cody Rhodes flüchtet, als der reinkommt, ne, und dann mit dem nichts mehr zu tun haben will, Logan Paul reinholt. Und dann haben wir eine unglaublich lange Isolationsphase von Jey Uso gehabt, wo wirklich da Jey Uso bearbeitet worden ist. Da wurde geteased, dass er doch den Hot Tag schafft, dann hat er wieder nicht geschafft und so weiter und so fort. Für mich hat man es hier ein bisschen übertrieben, auch mit der Langsamkeit, mit der fehlenden Schnelligkeit innerhalb dieses Matches. Hat natürlich versucht, hier bei den Heels so ein bisschen die Persönlichkeiten rauszustellen, gerade auch in John Cena, der sehr stark mit dem Publikum interagiert und mit dem spielt. Ich muss aber leider sagen, ich fand das unglaublich langweilig. Wie ging's dir?
Ja, es war auch eher langweiliges und eher schlechtes Match. Also wenn es das Ziel von John Cena ist, das Wrestling einfach mit schlechter Matchqualität zu ruinieren, dann ist er auf einem guten Weg. Es ist halt schwierig. Man hat das sozusagen ja aufgebaut beim letzten Saturday Night's Main Event. Es wäre für mich eigentlich auch eher so ein Match für einen Saturday Night's Main Event gewesen, wo du sagst, dass ich schaue, dass ich möglichst viele Zuschauer im Fernsehen damit kriege. Da habe ich einen Logan Paul dabei, da habe ich einen John Cena dabei, mit Cody Rhodes, den großen Star dabei. Normalerweise früher in den 80ern wäre das so ein klassisches Match gewesen, dass du vor einem Pay-Per-View bei einem Saturday Night's Main Event gebracht hättest, um dann halt irgendwie den Pay-Per-View, also ein Cody Rhodes gegen John Cena Match oder sowas aufzubauen. Jetzt war das halt hier ein PLE Pay-Per-View Main Event, was auch völlig egal ist, weil die WWE muss ja keine PLEs mehr in dem Sinne verkaufen. Also die gibt's entweder auf Peacock in den USA oder bei Netflix im größten Teil der restlichen Welt oder im WWE Network. Von daher war das schon okay, aber das war halt natürlich, ja, also ein John Cena ist halt schade. Also diese Retirement Tour, wenn er die irgendwie vor 5-6 Jahren gemacht hätte, glaube ich, wäre das noch besser gelaufen. Du merkst halt einfach, dass es halt körperlich auch so nicht mehr geht, wie wir das halt gerne hätte. Also du merkst es auch bei diesen Shoulderblocks und so, dass das kommt halt auch alles nicht mehr in dieser Geschwindigkeit. Er war jetzt nie der beste Worker und er war jetzt nie der beste Athlet, aber er hatte halt eigentlich immer diese Schnelligkeit und diese Explosivität eigentlich in seinen Matches und das ist halt jetzt auch nicht mehr da. Also es ist halt eher schon ein bisschen traurig und gerade als Heel ist es halt schwierig, weil als Heel musst du halt dann doch beim Comeback entsprechend deine Bumps nehmen. Also wenn der noch ein Babyface wäre, dann wäre das halt besser, weil dann könnte er hier die ersten 3 Minuten irgendwie loslegen, dann könnte er hier 10, 15 Minuten verkaufen und dann könnte er ein schnelles Comeback am Ende machen. Aber als Heel, ich weiß nicht, ob er sich da so einen Gefallen damit tut in der aktuellen Rolle.
Ja, wie gesagt, eine sehr lange Isolationsphase, hier auch da nicht wirklich die großen Aktionen. Dann gab es ja diesen Blind Tag von John Cena gegen Logan Paul. Also ich sag bewusst gegen, weil Logan dann alles andere als begeistert von gewesen ist. Und da haben sie diskutiert und hat Cena Paul gefragt, ja, willst du jetzt endlich von mir lernen oder sonst irgendwas? Und so, ja, aber dann hör mir zu und lass mich machen. Und in der Zeit, während die beiden hier streiten wie die letzten Trottel, schafft es dann eben Jey Uso in die Ringecke zu
robben. Ja, auch das, also Jey Uso, da guckt er immer wieder so nach hinten und da denkst du halt, also was ist jetzt los? So, haben die jetzt gerade einen Spot vergessen? Weil der hat irgendwie so sehr, sehr lange, sie hat das zwar quasi genutzt, diesen Streit, aber du hattest immer so, wenn du ihn ein bisschen beobachtet hast, hast du das Gefühl gehabt, sollte da jetzt noch irgendwas passieren gerade oder glaubt nur er, dass irgendwas passieren soll? Also auch nicht mal dieser Hot Tag hat irgendwie wahnsinnig rund gewirkt.
Ja, aber dann gab es wenigstens Tempo im Match. Ne? Das ist was, was mir halt so in dieser Isolationsphase gefehlt hat. Ich mag das ja eigentlich, wenn das so aufgebaut wird, dass du Isolationsphase hast. Aber für mich ist bei einer Isolationsphase auch wichtig, dass du zwischendurch große Aktionen hast, um die Zuschauer so ein bisschen aus der Lethargie rauszuholen und diese Dramatik zu erzeugen. Und das hat hier sehr, sehr stark gefehlt. Danach, nach dem Hot Tag, Cody kam ja dann rein, bringt das große Comeback, ne, ist on fire, wie man so schön sagt. Ne. Es gibt die schnellen Aktionen, dieses Scoop Power Slam gegen Paul, dann die Punches, Cody Cutter gegen Cena und so weiter und so fort. Und dann sehen wir im späteren Verlauf auch, dass dann gab es auch schon sehr früh den Attitude Adjustment von Cena gegen Cody, nachdem hier Logan Paul nochmal eingegriffen hat. Dann musste Logan Paul ja auch leider das Schicksal eines CM Punk erleiden, als er bei der Buckshot Lariat auch ausgerutscht ist, wie CM Punk damals gemacht hat. Nur hat er sich hoffentlich nicht verletzt. Es gab ein Spiel und hier ging es alles gut durcheinander. Ne? Logan Paul, der auch später den Pulverizer gezeigt hat und so weiter. Aber dann hat man eben auch schon gemerkt, dass da ging auch mal ein Splash daneben, ne? Als hier es die Crossroads gegeben hat und Logan Paul will dann mit dem Springboard Splash das Cover aufbrechen. Cody weicht aus und Logan Paul erwischt dann eben den John Cena. Es ging dann später raus und dann will dann John Cena ein AA gegen Jay zeigen. Aber dann schlussendlich war es dann, gab es auch den Spear, meine ich, von Jay gegen Cena dann auf das Pult. Und da war dann einfach ein großes Durcheinander. Aber ich mochte diese zweite Hälfte des Matches, mochte ich eigentlich ganz gern, weil da war Feuer drin, da war Abwechslung drin. Es war vor allem einfach ein Spot-Gespammer, um es einfach mal so auszudrücken. Und dann ist man natürlich hinterher wieder zu der alten Geschichte gegangen, dass dann, ja, da gab es diesen großen Moonsault nach draußen von Logan Paul gegen Jey Uso. Also da muss man mal sagen, so sehr ich ja Logan Paul verabscheue, aber der ist halt ein echt guter Athlet und der kann halt sowas echt gut springen und hat eine unglaubliche Athletik mit dabei, oder?
Absolut, ja. Also als Athlet funktioniert er gut. Der hat auch gewiss oder sag mal sehr viele natürliche Instinkte, die du eigentlich als Wrestler haben solltest. Also rein wrestlerisch im Ring. Also er ist ja mit Abstand der beste Nicht-Wrestler, den wir wahrscheinlich im Wrestling jemals gesehen haben. Du merkst halt bei gewissen Dingen, merkst du halt natürlich, dass es kein trainierter Wrestler ist, dass ihm halt einfach die Erfahrung fehlt. Aber ich sag mal, für die Erfahrung, die er hat, die Athletik bringt er mit. Und er bringt genug Instinkte mit, dass der ganz gut in so einem Match, also der fällt dir nicht wahnsinnig negativ auf in so einem Match. Der fällt dir eher positiv auf durch seine Athletik. Und das meiste, was er tut, tut er gut. Und du merkst halt auch natürlich, also wenn die halt auch Zeit haben, das Ding ein bisschen vorher zu üben, dann schaut er auch sehr, sehr gut aus. Wenn es jetzt ein Match, also du merkst sehr schnell die Matches, wo die vorher nicht viel Zeit hatten zu üben, weil da fällt es dir auf. Aber nein, der kann schon was und ja, er kann vor allem sehr innovative Dinge, also wahrscheinlich der coolste Spot des Wochenendes kam ja noch, nämlich hier der Drohnen-Suplex.
Ach stimmt, den haben wir ja auch noch gehabt, stimmt, ja, wo er die Drohne zu sich geholt hat, dann ja auch sogar mit der, genau, wo dann vom Top Rope abgeholt worden ist und dann quasi haben wir einen Superplex.
Genau, dann kam Cody rauf, also er stand sozusagen hier am Top Rope, hat sich mal die Hand ausgesteckt, dann ging was macht er denn jetzt und dann saß da so die Kamera, die auf ihn zukommt und dann war ihm klar, das ist eine Drohne, die hat er gefangen, die war sozusagen in seiner Hand. Und ich glaube, er wollte halt dann den Splash oder irgendwas zeigen. Dann kam Cody halt hochgesprungen. Und dann sahst du halt aus der Drohnenperspektive quasi den Suplex. Also sozusagen hier, ja, die Perspektive war eigentlich auf Logan Paul gerichtet. Aber die Welt herum hat sich halt bewegt. Dann gab es leider einen kurzen Kameraschnitt. Und dann hast du halt noch gesehen, wie Jey Uso hier noch mit dem Uso-Splash gelandet ist. Ja. Auch aus der Drohnenperspektive. Also das war natürlich sehr, sehr cool, muss ich sagen.
Ja, das ist eine coole Idee, wie du auch diese Möglichkeiten der Technik mitbringen kannst. Logan Paul hat ja immer diese Drohne.
Das darfst du halt jetzt nicht überstrapazieren in jedem Logan Paul-Match, aber das war halt, da bin ich halt wirklich da gesessen und gedacht, das ist eine richtig gute Idee.
Und dann kommen wir mal hier in Richtung Finish, weil natürlich gab es dann großes Chaos, Logan Paul und Jey Uso draußen nach diesem großen Moonsault durch das Kommentatorenpult. John Cena wieder mit dem WWE-Belt hier schlägt Cody Rhodes nieder und wir denken, ach
guck mal. Streichelt Cody Rhodes zu Boden mit dem Belt.
Ja, ein bisschen. Aber da haben wir uns schon gedacht, ach guck mal, das ist wieder das alte Spiel, wie wir es jetzt zuletzt sehr oft gesehen haben. Ne? Belt Shot, Finish, Ende.
Hätte gedacht, dass Cody hier den blockt und dann sozusagen hier seinerseits endlich mit dem Titel zuschlägt, weil das war ja das, was er gesagt hat, das wird ihm nicht nochmal passieren, aber den Spot, den bekommen wir erst, also den haben wir jetzt nicht bekommen, sondern genau, wie du sagst, ja, hier Belchott und du dachtest eigentlich hier, jetzt ist vorbei.
Genau, dann tauchte plötzlich jemand Maskiertes auf, ein Mensch, der komplett in Schwarz gekleidet gewesen, schwarze Hose, schwarzer Hoodie, Kapuze über dem Kopf, sogar eine Skimaske hier quasi auf, der John Cena attackiert mit dem Spear und den Schlägen, dann selbst John Cena mit dem Belt niederschlägt und dann sehen wir es auch, es ist niemand Geringeres als R-Truth, der hier wieder mit dabei ist. Und sein großes Comeback-Fight. Auch während der Show haben wir schon die We Want Truth-Rufe gehört und der Mann hat hier einen mega Pop bekommen und letztlich auch dafür gesorgt, dass Cody Rhodes, wir sprechen jetzt gleich die Personalie R-Truth ein bisschen genauer, aber er sorgt letztlich auch dafür, dass Cody Rhodes hier einen Champion pinnen kann. Es gab die Crossroads 1, 2, 3 vorbei. Cody Rhodes pinnt John Cena, aber alle reden über R-Truth, Markus.
Ja, beziehungsweise über Ron Killings, den wir jetzt wohl wieder bekommen. Genau, also was war passiert? Ihr habt ja den Breaking News gemacht, Kai und du. Und unabhängig davon, was auch Paul Levesque ist dann natürlich auch bei der Pressekonferenz nachher gefragt worden. Und ist gefragt worden, wie war das jetzt hier mit R-Truth? Und er hat da so ein bisschen haha in sich reingegrinst und hat quasi, ja, die versammelte Medienlandschaft ein bisschen belogen, weil er hat das so salopp irgendwie, hat das so formuliert mit, ja, hat dir die Show heute gefallen? Ja, freut mich, alles Teil der Show. Also quasi so getan, als war das hier natürlich von langer Hand geplant. Warum ist das Blödsinn? Weil man eigentlich also gehen wir mal davon aus, dass das hier Storyline gewesen wäre. Man hat das bei Raw, bei SmackDown mit keinem Wort erwähnt, dass hier ein R-Truth gefeuert wurde oder sein Vertrag nicht verlängert wurde. Das war eine reine Social-Media-Geschichte. Wir hatten dann diese Chance entsprechend bei Raw. Es hat bei SmackDown dann ja auch John Cena quasi noch so irgendwie, als die Fans gechantet haben, wie man Truth, hat er hier ja den guten Jack Nicholson gequotet aus dem Film, wo er gemeint hat, so you can't handle the truth, ihr könnt die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Also es war tatsächlich offenbar so, dass der Vertrag, die waren wohl hier in Gesprächen, R-Truth wollte halt wohl sein normales Gehalt oder mehr Gehalt, wie auch immer. Darauf ist man hier nicht eingegangen und hat gesagt, na dann trennen wir uns. Und es war tatsächlich so, dass mit 1. Juni dieser Vertrag wohl ausgelaufen ist. Und dann gab es halt hier entsprechend online und bei den Shows, ja, diesen großen Fan-Demand. Und dann ist tatsächlich wohl hier Nick Khan persönlich eingeschritten und hat sich hier den Vertragsverhandlungen oder den Neuverhandlungen mit R-Truth, mit Ron Killings, ja, hat das sozusagen auf seine Kappe genommen und dann hat man sich wohl irgendwo, so habe ich es gelesen, in der Mitte getroffen und jetzt hat hier R-Truth den neuen Vertrag und es ist wohl auch dieser Name, also es ist jetzt sozusagen auch Teil des Deals, dass er halt jetzt hier als Ron Killings in Zukunft auftritt und gibt auch schon, glaube ich, das erste Ron Killings Merch im WWE-Shop, also so viel kurz zum Hintergrund, was da hinter den Kulissen passiert ist.
Ja, es ist halt eben besonders spannend, natürlich, weil du so einen schnellen Wechsel hier gehabt hast. Ne? Erst die Ankündigung, ja, I was released, so hat das ja auch formuliert. Und dann ist er plötzlich wieder da. Dazwischen noch jede Menge Fanprotest, auch viel, wir haben drüber gesprochen, auch viele Reaktionen von anderen Superstars gegeben hat. Und es gab auch, das hat zumindest Fightful auch berichtet, dass auch Backstage sich Leute für einen R-Truth, für einen Ron Killings stark gemacht haben und gesagt haben, nee, also das geht so nicht, den wollen wir eigentlich behalten hier. Ne?
Also bis hin zu einem BG James, der jetzt eigentlich eine Rolle als Schreiber oder Headwriter, glaube ich, bei SmackDown oder Co-Headwriter bei SmackDown ist, der sogar kurz mal was auf seinem Ex- oder Twitter-Account geschrieben hat, der hat das dann sehr schnell wieder runtergenommen. Aber es war halt offenbar wirklich so, also R-Truth und Ron Killings, der ist halt Backstage sehr, sehr beliebt. Also wir haben auch gesagt, der ist seit Anfang der 2000 eigentlich durchgängig dabei. Ich glaube, seit 2006 oder 2007 auch wieder bei der WWE durchgängig. Und das ist wohl ein sehr lustiger, sehr umgänglicher Typ, den mögen alle. Und da gab es halt wohl sehr viel, ja, ich sag mal, negative Stimmung und ich kann mir vorstellen, dass man gesagt haben, okay, die Fans sind nicht zufrieden, der Lockerroom ist nicht zufrieden, wenn es jetzt ganz blöd hergeht, dann nimmt vielleicht sogar EW den unter Vertrag, dann sind das quasi die Guten und wir die Bösen. Das wollte man wohl in der Kombination alles nicht, also das ist wohl ist vielleicht für die Zukunft, wenn man jetzt ganz, 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 ganz gerne möchte, dass irgendjemand, der bei WWE rausfliegt, doch nicht rausfliegt, müssen sich halt genug Fans und genug Wrestler zusammentun. Aber offenbar war es ihnen dann doch nicht ganz recht, sozusagen dieses schlechte Echo und diese schlechte Stimmung zu haben. Und da hat man wohl gesagt, okay, was kostet uns das und was bringt es uns oder wovon bewahrt es uns? Und hat sich dann wohl doch dafür entschieden. Also freut mich natürlich für ihn.
Ja.
Weil, ja, der kann dann noch ein paar Jahre im Roster bleiben und hoffentlich ganz gutes Geld verdienen.
Ja. Aber wie du schon gesagt hast, ne, also von dem, was Triple H dann gesagt hat, so, das war alles Absicht, ne, das so, nein, das war nicht alles Absicht. Das hatten wir jetzt auch schon häufiger, dass gesagt worden ist, es ist alles Absicht, ne, so, nee, und man glaub, hat hier,
du? Entschuldigung, ich glaube, es hat sich ja auch der Sohn von R-Truth auf Social Media dann noch zu Wort gemeldet, hat gesagt, nein, war kein Work.
Selbst R-Truth hat das in irgendwelchen Kommentaren geschrieben, also von daher, nee, das war kein Work, sondern WWE hat hier einfach eine massive Kurskorrektur vorgenommen. Das hat man zuletzt häufiger gemacht, wenn man ehrlich ist, ne, dass man so spontan Dinge geändert hat. Jetzt, das ist mal was Positives, sag ich mal. Man hat auf das reagiert, was da passiert. So soll es ja eigentlich auch sein. Nichtsdestotrotz finde ich, merkt man, dass man da vielleicht hier auch hier und da nicht so den Plan hat und dann einfach mal, ja, wir machen das eine jetzt. Ah, gut, jetzt hat es nicht geklappt, okay, machen wir was anderes. Ne? Und es zeigt nicht unbedingt, dass man hier wirklich so weit im Voraus denkt, vielleicht auch manchmal nicht so das Fingerspitzengefühl für die eigenen Entscheidungen hat.
Ja, und es hat ihn ja wohl, es sind ein paar so Randnotizen, es hat ihn ja wohl auch, also als es hier diesen Anruf gab, das war ja dann auch nicht irgendwie Paul Levesque oder so jemand persönlich, sondern es war halt, weiß nicht, der siebte Zwerg von links irgendwie aus dem Talent Relations Office, also so irgendein Mitarbeiter, der ihn da halt angerufen hat. Und auch, also selbst wenn man jetzt hier sagt Storyline, das wäre halt auch ein bisschen geschmacklos, weil du wirfst hier halt oder du verlängerst halt hier wohl mit gleichem Datum zumindest eine Kalito und eine Valhalla nicht. Und dann soll es bei R-Truth plötzlich sozusagen hier eine Storyline sein. Also das wäre gegenüber den anderen nochmal ein bisschen mieser, dass du sagst, also ihr seid wirklich entlassen, aber wir machen gleichzeitig auch einen Engel draus. Also das glaubt halt kein Mensch. Das nicht mal bei WWE.
Hat man jetzt hier aus, also weil jetzt natürlich, also kommen wir erstmal Punkt 1. Punkt 1 ist erstmal das, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Hat man jetzt hier ein Ron Killings-Problem gerade? Weil eigentlich sollte die Storyline in dem Match sein, Cody Rhodes pinnt John Cena nach WrestleMania und ist damit quasi legitimer Contender auf den Belt und die Fehde wird weiter fortgesetzt. Aber kein Arsch, so nenne ich es jetzt mal ganz plakativ, interessiert sich gerade für Cody Rhodes. Das ganze Internet, alle sprechen nur über R-Truth, über Ron Killings und ich gehe davon aus, wenn heute Abend Raw online geht und startet, da werden alle Leute Ron Killings oder We Want Truth oder sonst irgendwas rufen und nicht Cody Rhodes.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem, weil es spricht keiner darüber, dass Cody den Champion gepinnt hat. Es spricht keiner über den Faceturn von Fatu. Es spricht eigentlich keiner über die beiden Money in the Bank-Gewinner, also jetzt in der Wrestling-Bubble halt, sondern die große Neuigkeit ist halt jetzt hier, und wir sehen es ja allein, wie lange wir jetzt schon über diese Geschichte hier in der Sendung sprechen. Also R-Truth ist zurück und was ist jetzt hier eigentlich wirklich im Hintergrund passiert? Das ist gerade so das große Thema eigentlich.
Ja, und das war nicht so geplant. Und es wird jetzt auf jeden Fall auch das beeinflusst die weitere Karriere von Cody. Das beeinflusst auch die John Cena Retirement Tour, da bin ich mir sicher. Ich bin mir 1000% sicher, man wollte dieses eine Match haben und dann ist gut. Dann versinkt R-Truth wieder irgendwo in der Midcard und der darf vielleicht nochmal Christine nochmal ein Beatdown, ist er weg oder so. Dann nimmt man erstmal ein paar Wochen aus dem Programm, kannst du mit ihm machen. Man hat nicht damit gerechnet, dass man so einen Gegenwind hier bekommt und jetzt muss man das ganze Ding umstellen. Man muss wahrscheinlich auch einiges umschreiben. Und Cody Rhodes, das ist ja eigentlich vollkommen absurde Aussage, der mehrfache WrestleMania-Headliner Cody Rhodes steht plötzlich im Schatten von einem Ron Killings im Jahr 2025, oder?
Erstens das und was halt auch ein bisschen war, du hattest halt, wir haben es ganz kurz im Match angesprochen, du hattest halt diesen Dissens zwischen John Cena und Logan Paul, wo die dann auch schon begonnen haben, sich hier rumzuschubsen und zu beflegeln, wo du auch schon so ein bisschen gedacht hast, kommt jetzt hier, weil ich gehe nicht von einem Logan Paul Faceturn aus, so, ist das jetzt hier schon der erste Schritt wieder Richtung John Cena Faceturn? Mhm. Also, weil ganz klar, der wird hier nicht als der Heel im Dezember seine Karriere beenden, zumal gerüchteweise soll es ja im Dezember noch eine Show in Boston vielleicht geben. da wird er halt in der Heimatstadt, also der irgendwann mal im, ich weiß es nicht, Spätsommer oder so, musste eigentlich wieder zurück zum Face turnen, damit er hier sozusagen als Held seine Karriere beenden kann. Ich meine, gut, dafür hast du jetzt mal sozusagen den ersten Samen gestreut. Da könnte dann ein Match gegen den Logan Paul vielleicht sein, wenn er wieder Face ist. Aber wie man das jetzt hier mit R-Truth macht, also gibt es da jetzt dann nochmal ein Match zwischen den beiden? Ich meine, kannst du wahrscheinlich bringen. Das ist halt die Frage, müsste halt dann irgendwie Non-Title-Match sein oder
irgendeine andere Stipulation. Eigentlich muss jetzt ein Title-Match sein.
Eigentlich müsste jetzt ein Title-Match sein und dann ist ein Ron Killings vielleicht Champion 2025. Nein, also ich, wie du sagst, ich denke auch, da muss man jetzt mal ein bisschen die Pläne so umstellen, dass da auch ein Ron Killings hineinpasst.
Ja, finde ich vollkommen absurd alles, ne? Also, und da muss man auch nochmal sagen, wie man in diesem Jahr das alles aufzieht bei WWE, schwierig. Auch wie man mit den Fans umgeht, finde ich schwierig. Wie man mit dem Lockerroom umgeht, finde ich schwierig. Man versucht jetzt, das wieder so zu drehen, so nach dem Motto, ja, wir haben alles gewusst, ne? Aber man kann das nicht ständig machen, weil dadurch verliert man dann auch die Glaubwürdigkeit. Und man merkt auch, dass der Wind so ein bisschen dreht von den Zuschauern in Richtung WWE. Das kommt alles nicht so gut an, was man hier gerade macht. Jetzt versucht man es wieder so ein bisschen zu korrigieren, aber man kann nicht ständig sagen, ah, tut mir leid, wir haben schon alles so gewollt, ne? Tut mir leid, wir haben es Mist gemacht, aber jetzt haben wir es ja gerade gebogen, wie ihr es wolltet.
Ja, also ich glaube so generell, da müssen wir vielleicht sogar mal eine eigene Sendung dazu machen. Ja, wir haben einerseits jetzt diese Geschichte zuletzt mit AEW, also dass man hier wirklich die ganzen Shows entgegenstellt, sowohl jetzt mit der Worlds Collide Show, wobei es eine tolle Show war, mit Mexiko, dann die Geschichte mit All-In-Wochenende, jetzt hier R-Truth. WrestleMania haben wir jetzt offiziell die Ankündigung bekommen, jetzt wird tatsächlich in Vegas sein. Ist jetzt wahrscheinlich ein relativ kleiner Teil, aber ich kann mir vorstellen, zumindest die heimischen Fans in New Orleans werden da nicht wahnsinnig begeistert sein, dass man hier eine WrestleMania wegnimmt. Samt dem, also selbst wenn ich jetzt hier als New Orleans-Fan sage oder aus der Gegend, WrestleMania selbst interessiert mich vielleicht nicht. Ich werde auch um eine Menge cooler Indie-Shows in meiner Stadt gebracht rundherum. Also ich glaube, dass man da so lang, man muss halt schauen, sozusagen, wie lange kann man diese Fans melken und denen alles vorsetzen. Und wann kommt der Zeitpunkt, wo halt dann ein Teil der Fans zumindest sagt, mag ich eigentlich nicht mehr mitmachen, jetzt reicht's mir mal irgendwo.
Ja, wir hatten letztens erstmal die Ewigkeit, dass ein NXT-Show mal abgesagt worden ist, also weil zu wenig Tickets verkauft worden sind. Man merkt auf Netflix, dass da zumindest inoffiziell die Zahlen nicht so gut sind, wie man sich vielleicht erhofft hat und vor allem auch weiter abbauen. Und du hast gerade angesprochen, melken ist das wichtige Stichwort hier, nämlich die Ticketpreise und Merchandisepreise sind halt einfach fernab jeglicher Realität, muss man sagen. Ne?
Und naja, und da gibt es aber immer noch offizielle, vor allem bei TKO, die halt sagen, ja, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht. Also da geht noch mehr, weil und jetzt auch hier, also das hat auch ein Paul Levesque wieder gesagt, im Intuit Dome, wenn wir uns erinnern, das war auch die erste Netflix-Show am 6. Januar, war dort.
Richtig.
Und den Gate-Record, den man da aufgestellt hat, den hat man mit Money in the Bank schon wieder überboten. Das heißt, man hat jetzt sozusagen noch mehr Tickets für noch mehr Geld verkauft. Ja, und mittlerweile ist es ja auch so. Also ich weiß ja auch mit Kai kurz gesprochen, was der auch bezahlt hat. Also WrestleMania ist halt mittlerweile auch innerhalb, also jetzt nicht für den Europäer, natürlich mit Reise und Hotel und so ohnehin mehr Kosten, aber auch innerhalb der USA, wenn du wirklich ein Fan bist und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen mitnehmen willst, das kostet dich eigentlich so viel schon fast wie ein einwöchiger Familienurlaub.
Absolut, ja. Wird irgendwann purer Luxus, ein Familienprodukt, was für Familien nicht mal bezahlbar sein wird, auf kurz oder lang.
Genau, also wenn du jetzt irgendwie mit einer Familie mit zwei Kindern zu viert irgendwie WrestleMania machen willst, da musst du wahrscheinlich in den USA schon überlegen, also mache ich hier WrestleMania oder mache ich einen schönen einwöchigen Hawaii-Urlaub.
Ja, oder nehme ich eine weitere Hypothek auf mein Haus auf, je nachdem.
Ja, so weit geht's hoffentlich, also so dumm ist hoffentlich niemand, dass ich für Wrestling-Tickets eine Hypothek aufnehme, das hoffe ich doch nicht.
Wenn du das Reihe 1 VIP-Package haben möchtest, schon.
Wenn du das wirklich haben willst, ja.
Aber lass mal zurück zu Money in the Bank Match kommen. Wie du wieder zu Money in the Bank kommen, weil, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich alles fast ein Thema für einen eigenen Podcast. Das heben wir uns mal auf für die Zeit, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Markus, wie bist du denn jetzt hier aus Money in the Bank rausgegangen mit den Entwicklungen, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, mit dem ganzen Drumherum? Wir brauchen wie immer ein Fazit und eine Bananenwertung, 1-8 Bananen.
Ja, also wie gesagt, die beiden Money in the Bank Matches, solide Kost. Einmal mit Seth Rollins ein bisschen vorher oder zumindest annehmbarer vorhersagbarer Gewinner bei Naomi. Eher eine Überraschung. Intercontinental Title Match, ja, das war halt, also das Männer Intercontinental Title Match, es war halt da. Das würde ich fast außerhalb der Wertung nehmen, weil das ging nicht mal 5 Minuten. Das Frauen Intercontinental Title Match hat mir sehr gut gefallen. Der Main Event war halt, ja, besser als das Singles Match bei WrestleMania, aber halt auch nicht gut. Also das, ich habe es ja auch live geguckt und ich dachte eigentlich zuerst mit den 4 Matches, also in 2,5 Stunden sind wir rum, man ist dann doch auf über 3 Stunden gegangen und im Main Event bin ich dann wirklich schon teilweise da gesessen und gesagt, Jungs, so gut ist es nicht, wir könnten dann langsam mal Schluss machen. Also das hätte auch wahrscheinlich mit 15 oder 16 statt 24 Minuten gut funktioniert.
Ja.
Ja, ich sag mal, Show mit High- und Lowlights. Highlights ein Stück weit doch mehr gehabt. Ich würde mal sagen, bei 8 Bananen bin ich hier bei einer soliden 5.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich glaube, wir sehen das auch alles relativ ähnlich. Beide Money in the Bank Leiter-Matches waren beide gut, aber nicht herausragend. Männer-Match ein bisschen stärker, wie ich finde, als das Frauen-Match, weil es auch ein bisschen stringenter erzählt worden ist. Dafür am Ende ein bisschen sehr chaotisch, ein bisschen sehr durcheinander, aber eben mit prägenden Punkten wie dem endgültigen Split von Solo Sikoa und Jacob Fatu. Frauen-Match auch gut und unterhaltsam. Am Ende dann eben mit einer überraschenden Gewinnerin, die aber im Match keine so wirklich große Rolle gespielt hat. Das fand ich ein bisschen schade, dass man dann nicht auch stärker die Geschichte darum baut. Ja, Männer-IC-Match war ein Weekly-Match, kann man so machen. hat Dom geholfen, war unterhaltsam, mehr aber auch nicht. Frauen-Match war stark, aber auch ein bisschen Build-Up natürlich dann für Evolution hoffentlich, um da nochmal ein Stipulation-Match nachzuschieben. Aber die beiden können es, also Lara und Becky, die beiden können es. Main-Event fand ich wirklich zur Hälfte Dienst nach Vorschrift, nach langweiliger Vorschrift wohlgemerkt. Zweite Hälfte war dann besser. Großes Comeback von R-Truth hat es dann am Ende noch mal so ein bisschen gerettet, hat diese Emotionalität mit reingebracht, die so ein bisschen gefehlt hat. Und ich bin da auch bei einer 5. Es war eine gute Show, eine unterhaltsame Show. Natürlich mit viel zu viel Werbung, wie immer mit dabei. Das dürfen wir nicht vergessen, hier noch mal zu erwähnen. Nichtsdestotrotz war das, wie ich finde, eine unterhaltsame Geschichte. Das ist klassischer WWE-PLE im Jahr 2025. Und da ist wenig dabei, was abgrundtief kacke ist, aber es ist eben auch wenig dabei, wo du sagst, boah, krass, was ist da jetzt gerade passiert. Und natürlich das Comeback von R-Truth. Ich finde, das hat so einen, das ist so ein wechselseitiger Beigeschmack, der dabei ist. Weil einerseits sagst du so, ist schon ein geiler Moment gewesen, weil man nicht damit gerechnet hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ja, aber was läuft denn da gerade bei WWE? Gerade wenn man das Ganze so ein bisschen hinterfragt, ne? Und dann gehst du halt mit so einem lachenden und so einem weinenden Auge aus der ganzen Geschichte raus, wenn du es halt ein bisschen weiter überdenkst. Und das ist ja ein bisschen auch unsere Aufgabe hier, dass wir nicht nur konsumieren, sondern auch ein bisschen analysieren und das auch kritisch hinterfragen. Was wir jetzt ja auch ausführlicher getan haben, als wir es eigentlich geplant hatten, wenn ich mal so auf die Zeit gucke, lieber Markus.
Stimmt, ja.
Möchtest du denn sonst noch was zu Money in the Bank sagen?
Nein, ich glaube, wir sind durch. Ich bin jetzt gespannt. Also Ron Killings, wissen wir ja, Conan hat ja hier entsprechend auch kommentiert bei Worlds Collide. BJ James haben gesagt, ist bei SmackDown vielleicht, ich gehe raus mit den Worten, vielleicht bekommen wir noch ein Comeback von der Three Live Crew.
oh Gott, besser nicht. Nein, aber bei uns geht es dann auf jeden Fall jetzt am Wochenende weiter, dann mit dem WWE Year in Review 1996. Da haben sich Shaq und ich vor einigen Wochen hingesetzt und haben über das Jahr 96 gesprochen. Hier bei Supporter haben wir unser Filmformat Netflix mit dabei. Wir haben das Magazin wieder mit dabei und was man auch nochmal anmerken muss, wer so ein bisschen Bock auf Classic Watch Along hat, der darf noch gerne in unser Watch Along zu WrestleMania 4 reinschauen, reinhören, was in der vergangenen Nacht, also am Nacht vom oder am Morgen vom Sonntag hier Money in the Bank Sonntag veröffentlicht worden ist. Lohnt sich auch, hat auch Spaß gemacht, das mit euch
zu tun. Stunden unseres Lebens haben wir investiert.
Wir haben alles gegeben da. Genau das.
Auch da, also auch alle, die ein bisschen historisch interessiert sind, nicht nur am Match, wir haben doch ein bisschen gesprochen über die ganzen Rahmenbedingungen, was sich da so im Wrestling im Jahr 1988 rundherum getan hat. Also auch wenn man sagt, irgendwie WrestleMania 4 nicht so die ultimative Supershow, vielleicht trotzdem ganz interessant, da mal ein bisschen reinzuhören, wenn man einfach an der Historie auch interessiert ist.
Genau das. So, ich packe jetzt meine Koffer. Und verabschiede mich dann einen kurzen Urlaub. Nichtsdestotrotz werdet ihr hier weiterhin wunderbar mit Podcasts versorgt und beim Magazin. Da geleiten euch dann der Markus und der Shaggy, oder? Am Freitag.
Genau, so ist es geplant, ja.
Sehr gut. Ich bin gespannt. Ich nehme auch extra kein Mikro mit, damit ich auch ja nicht in irgendwelchen Notfalleinsätzen irgendwie reingezogen werden kann. Und nichtsdestotrotz unterstützt uns da natürlich gerne. Und wir hören uns dann hier am Sonntag wieder im Free-Bereich mit dem Jahr 1996. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.